Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 760. Heute mit dem Rückblick zu WrestleMania 42, Nacht 2. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist erneut der Saladin Koban. Wunderschönen guten Tag, Saladin.
Wunderschönen guten Tag, Olaf.
Hast du noch Energie? Das ist jetzt der vierte Podcast in Folge von dir mit mir. Geht's noch oder hängt dir Headlock langsam zu den Ohren raus?
Ich liebe Headlock und ich bin ready für den Podcast für WrestleMania 42, die Review Night 2. Definitiv
ready. That's the spirit. Ja, ich hoffe, ihr habt auch alle die erste Nacht überstanden. Die Meinungen gehen auseinander, aber wenn man ehrlich ist, der Konsens ist, das war doch eher eine schwächere Nacht, wenn man ehrlich ist. In welche Richtung dann das dann ausschlägt, ob es eine der schlechtesten überhaupt gewesen ist, sehe ich auch nicht so. Aber es gab auf jeden Fall vieles zu streiten und vor allem haben natürlich viele auch gesagt, na hoffentlich wird jetzt Night 2 ein wenig besser. Und ich würde sagen, da steigen wir dann auch gleich mit ein. Weil tatsächlich war die Card, das hast du ja auch schon im Vorfeld gesagt, Saladin, die Card war für viele auch ein bisschen die stärkere Card als die für Nacht 1, oder?
Absolut. Und ich denke auch, dass sie im Endeffekt dann auch abgeliefert hat. Ja, die Erwartungen waren höher als bei Night 1. Und ich denke, wenn man jetzt so die Show im Gesamten auch im Nachgang betrachtet, mir persönlich hat sie, vorweg kann ich mal sagen, gefallen. Und deshalb freue ich mich auf den Review jetzt, weil wir wirklich auch einen schönen Abend hatten mit interessanten Matches und interessanten Entwicklungen, auch überraschenden Entwicklungen.
Ja. Wir starten, keine Überraschung, mit John Cena hier, der erneut als Host die Show eröffnet. Na, kündige nochmal an, wir sind diesmal live auf ESPN, nicht auf ESPN2. Für uns in Deutschland und Österreich und der Schweiz ist das egal. Er sagt aber auch, und deshalb müssen wir mit etwas Großem beginnen. Und das war natürlich so der Hinweis, nicht auf das Feuerwerk, was dann folgte, sondern auf das Match zwischen Oba, Femi und Brock Lesnar. Und wir waren gestern sehr, sehr kritisch, was die Crowd anging, die wirklich über weite Strecken tot ist, auch wie du es gesagt hast. Ich habe hier von der ersten Sekunde an gedacht, boy, oh boy, haben die einmal das Publikum ausgewechselt oder hatten die einfach gestern noch Jetlag oder was war da los? Weil die waren ja von der ersten Sekunde auch bei Oba, waren die ja super involviert und waren absolut drin. Nicht die allerlauteste Crowd der Wrestling-Geschichte, aber ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Vorabend, oder?
So habe ich es auch wahrgenommen und ich weiß nicht, wie es für dich ging. Ich habe auch schon am Fernseher so diese Bewegungen von Oba Femi nachgemacht. Also es war schon wirklich viel, 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 viel lauter die Crowd und man war sofort, finde ich, im Match drin, schon beim Entrance. Bei Oba Femi hat man gemerkt, hier, jetzt ist WrestleMania und jetzt kommt was Besonderes. Es war ein Match, auf den ich mich sehr gefreut habe auch. Und auch bei Brock Lesnar war die Crowd da. Wo ich sagen muss, bei Brock Lesnar ist mir schon aufgefallen, dass er so ein bisschen, als er schon so ankam, schon etwas, als wäre er anders, ja, zurückhaltender, weil er sich so viel umgeschaut hat, um den Ring gelaufen ist und nicht diese typische, wie soll man sagen, normalerweise hat er so ein Gesicht, eiskaltes Gesicht und diesmal hat er schon so sehr in die Crowd reingeschaut. Das ist mir schon im Match am Anfang so leicht aufgefallen, aber ich war sehr gehypt, die Crowd war richtig into.
Ja, das auf jeden Fall, auch bei Oba wieder die Oba, Chance, finde ich geil, finde ich super. Gibt dem Entrance natürlich auch nochmal eine Wucht und auch was Besonderes. Finde ich super. Brock Lesnar hier mit Paul Heyman natürlich am Ring. Und wir haben ja hier wirklich diesen Kampf der Kolosse erwartet. Und vor allem waren wir auch neugierig darauf, wie arbeiten die beiden denn überhaupt zusammen? Und ja, hier gibt's natürlich dann erstmal, es gab den mächtigen Lockup. Auch insgesamt ja gerade an Tag 1 wenig Lockups, so was das anging. Ja, und dann ging's hier gleich auch gegeneinander und es war ein 5-Minuten-Match, muss man ja an der Stelle schon mal vorwegnehmen. Und ein Punkt, der hier ganz klar rausgekommen ist, ist, dass Oba Femi die Aktion von Brock Lesnar gefressen hat und teils sehr unbeeindruckt davon gewesen ist und stattdessen mit seiner Kraft und seiner Energie hier zurückgeschlagen hat. Und Brock ja dann auch nach den ersten Sekunden hier schon rausgerutscht ist sozusagen, also er hat nicht rausgerutscht, er ist rausgeworfen worden von Oba Femi und dann auch frustriert gewesen ist, sauer gewesen ist und dann ganz kurze Angriffsphase gehabt hat, auch ein paar Germans dabei. Ja, wie hast du hier die Anfangsphase wahrgenommen? Wie gesagt, es sind 5 Minuten, wir können eigentlich jede Aktion hier einzeln besprechen, aber ich glaube, der Hauptpunkt hier ist, dass ein Brock Lesnar alles getan hat, dass ein Oba Femi hier sehr, sehr gut, sehr stark wirklich aussieht, oder habe ich das falsch interpretiert?
Absolut richtig gesehen. Ich finde, ein Sinnbild dafür waren die Clotheslines, die Lesnar versucht hat. Das habe ich so noch nie gesehen, dass Lesnar seine Clotheslines nicht funktioniert haben. Er ging ja dann kurz raus aus dem Ring und man hat bei Paul Heyman auch die Mimik und Gestik sichtlich schockiert. Beide. Lesnar ging wieder rein, dann gab es die German Suplexes und dann kam eigentlich schon die Finish-Sequenz. Es waren halt dann doch nur 5 Minuten, muss man ehrlich sagen. Und vor allem nach dem F5 den dann eben Oberfemi nicht gesellt hat, gab es dann den Chokeslam, vor allem dann auch die Powerbomb, die sehr sauber aussah, fand ich.
Mhm.
Und dann war das Match auch noch vorbei. Vielleicht ganz am Anfang, Paul Heyman hat Lesnar angekündigt. Das ist immer so, muss man doch immer wieder erwähnen, ist ja auch immer was Besonderes. Und dann kam der Pinfall und dann war das Match eigentlich vorbei. Die Crowd hat gejubelt und Lesnar lag dann erstmal wirklich sehr, sehr lange auf der Ringmatte.
Wie hast du, also erstmal ein Punkt will ich noch sagen, weil du sagst, er hat hier den F5 genoselt. Ich habe da den Ober so ein bisschen beobachtet. Er nimmt natürlich den Frontbump, landet auf dem Bauch, auch da sehr clean genommen, sehr gerade und so. Und er ist ja dann wirklich erstmal noch kurz auf alle Viere quasi gegangen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass Brock da einen Moment verzögert hat und den Ober eigentlich früher hoch wollte. Und dadurch ist Ober nochmal ganz kurz runtergegangen, ehe er dann quasi aufgesprungen ist. Das fand ich so vielleicht so ein klein bisschen Nervosität bei Ober, weil er natürlich wusste, was jetzt kommen würde. Jetzt kommt sein großer Moment, jetzt kommt das Comeback mit dem Chokeslam und dem Fall from Grace. Das fand ich so eine schöne kleine Anekdote. Ich habe mir das Match gestern Abend noch live angeschaut, weil ich habe dann gedacht, ah, weißt du, da bin ich schon heiß drauf. Das war schon eines von den Matches, auf die ich besonders gespannt gewesen bin. Und ich habe mich dann auch ertappt, wie ich dann hier irgendwie einmal so in die Hand geklatscht habe, als der Pinfall durchgegangen ist, so, ah, jetzt ging's durch. Wie ging's dir da? Wie war da für dich der Moment?
Ähnlich. Also wir hatten ja bei der Preview schon geredet, das wird der Upset-Sieg werden. Und im Endeffekt, ich war happy. Ich war glücklich. Es war kurz und schnell. Wir haben, glaube ich, alle damit gerechnet, dass das Match nicht zu lange wird. Ich glaube, du hattest sogar von einem Squash geredet. Ich fand, so wie sie es jetzt umgesetzt haben, war gut. Ja, Lesnar hatte im Endeffekt keine Chance gegen ihn. Er hat seinen Master gefunden. Er hat seinen Nachfolger vielleicht auch im Ring gefunden, ja. Und ich war happy und ich will nicht sagen, dass ich dann wieder die Geste von Oberfemi gemacht habe, aber aber ich war happy mit dem Victory.
Es hat sich auf jeden Fall auch ich wollte sagen, es hat sich halt angefühlt wie eine Fackelübergabe, oder?
Genau das. Und das hatte es ja schon bei den Wochen, bei den Aufbau schon so ein bisschen. Lesnar hat ja gar kein Land gesehen gegen ihn. Ja. Normalerweise, das hatten wir ja gesagt, normale Wrestling-Story-Logik ist, dann gewinnt der andere eigentlich immer. Aber irgendwie ja, dachte ich mir schon, und du hattest es ja auch schon so ein bisschen, Oberfemi, es ist jetzt seine Stunde, es ist die erste WrestleMania. Und ich muss auch sagen, er hat sich wie ein großer Star angefühlt, als er da ankam. Er hat sich wie der Next Big Thing angefühlt und das hat ja dann auch Michael Cole auch nochmal explizit dann auch gesagt, das ist der Next Big Thing, ja. Und ich glaube, dass wir da einen kommenden Superstar haben.
Ja, und wenn man ihn ja schon so präsentiert, und da kann man ja so ein bisschen vorgreifen in Richtung Nachberichterstattung, die es ja dann noch gegeben hat. Er hat es ja dann auch noch im Interview gesagt, dass er das jetzt erst als Anfang sieht. Ne? Er möchte jetzt bei Raw feiern und das ist jetzt der Anfang seiner eigenen Legacy, seines eigenen Weges, den er hier aufbaut. Und sein Plan laut dieses kurzen Interviews ist dann eben Ende des Jahres Richtung Titel zu gehen. Also wir werden ihn da auf jeden Fall vielleicht auch Rumble oder dann eben Survivor Series, whatever, in einem großen Match sehen. Ich bin gespannt, wo da der Weg für ihn hinführt. Die Reaktionen haben es gerechtfertigt. Ne? Ober ist da sehr over, haha. Und mit ihm baut man hier was Großes auf. Und ich merke das auch an euren Reaktionen. Also sprich, wir haben ja so verschiedene Inhalte, die wir ausspielen bei uns. Ne? Aber zum Beispiel merke ich, dass so Kurzinhalte mit Thema Oberfemi unglaublich gut gehen. Also deutlich besser teilweise als über andere Leute mit einem vermeintlich größeren, neu oder älteren, etablierteren Namen. Aber die gehen halt unglaublich gut. Also Oberfemi hat da auf jeden Fall auch was Besonderes. Jetzt müssen wir aber zurück zum Herrn Lesnar hier kommen, weil der blieb ja erstmal, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr lange liegen und starte so ein bisschen geschockt, konsterniert in Richtung Hallendecke mehr oder weniger. Und dann ja, geschah etwas, womit die wenigsten gerechnet haben hier. Er wurde erstmal sehr emotional. Das haben wir von dem Brock Lesnar in der Form auch noch nicht gesehen, dass er wirklich hier Tränen verdrückt hat, Gesicht verzogen hat und all das, was dazugehört. Und dann wurden die Handschuhe erst ausgezogen und dann wurden die Schuhe ausgezogen. Und das bedeutet ja in Wrestling-Kreisen, das war's. Das war mein letztes Match. Meine Karriere ist vorbei. Wir haben alle damit gerechnet, dass es eventuell dieses Jahr Schluss sein wird für ihn, das wurde ja schon diverse Male angedeutet. Aber dass das jetzt so plötzlich kommt und dass man daraus nicht noch ein großes Abschlussmatch macht, eine Mini-Brock Lesnar-Farewell-Tour, das war für mich schon eine Überraschung. Wie hast du den Moment erlebt und wie siehst du jetzt ja die Personalie Brock Lesnar? Hier auch dieser Verlust für WWE und TKO ist ja auch immens eigentlich, oder? War eine Attraktion.
war eine Attraktion und ich glaube, dass man den Moment an sich, er war einfach emotional. Man hat es ja auch bei Brock Lesnar, den man ja selten so sieht. Er hat ja den ersten Schuh ausgezogen, hat das mal nochmal kurze Pause gemacht, hat wirklich die Tränen halten müssen und dann den zweiten Schuh und hat dann noch die Ringmatte geküsst, was man, glaube ich, auch nochmal eine besondere Geste ist, halt, dass es ihm halt viel bedeutet. Er hat dann Paul Heyman, er hat so dieses X-Zeichen gemacht. Im Nachgang wurde gesagt, Paul Heyman war gar nicht so richtig eingeweiht, haben sich dann lange umarmt. Erstmal sehr emotional. Ich habe es auch natürlich überraschend wie alle wahrgenommen. Habe aber auch irgendwo gesagt, das ist irgendwo der Full Circle Moment. Ich glaube, dass Brock Lesnar jemand ist, der will nicht eine große Abschiedstour haben. Ja, der bei der PW erwähnt, ich habe kürzlich das Buch von ihm, Death Clutch, kann ich nochmal empfehlen, vom Jahr 2011 gelesen, wo man auch nochmal eine persönliche Perspektive von ihm, eher vom ersten Run und seine UFC-Karriere so ein bisschen mitfolgt. Und es passt dazu, wenn man so dort den Menschen dort so liest, es passt dazu, dass er sich so verabschiedet. Er will nicht die große Rede halten, die Abschiedstour, sondern er möchte eigentlich in Ruhe gehen, auf einem hohen Niveau im Endeffekt. Er hat einen Nachfolger wie so eine Fackelübergabe auch gefunden. Natürlich ist im Wrestling-Business alles möglich. Natürlich wird es Angebote geben, aber ich hatte so das Gefühl, er war glücklich in dem Moment und es war eine Erleichterung zu sehen. Und das sieht man bei Brock Lesnar selten. Er ist nochmal in Ring Apron gestiegen, er hat zu den Zuschauern gewunken und er wurde immer emotional, er hat mal auch abgeklatscht. Das ist alles nicht Brock Lesnar. Und jemanden, dem man so immer so ein bisschen hinterher sagt, dass er halt nur wegen dem Money da ist, ja, ist er wahrscheinlich auch, aber es sind viele. Und das ist ein Business und er hat es halt immer wie auch ein Business gesehen. Finde ich, dass es ein schöner Moment war, überraschender Moment, aber trotzdem ein würdiger Moment. Und Brock Lesnar ist einer der ganz großen Personen, gerade wenn man ab 2002 bis jetzt im Endeffekt, er war die Attraction, er war aber auch mal kurz das Face of the Company, er hat einige WrestleMania Main Events uns begleitet, hat uns viele schöne Momente geschenkt, hat eine sehr beeindruckende UFC-Karriere auch hingelegt und ich glaube, das ist einer der Performer, ich habe ihn von Anfang bis Ende jetzt verfolgt, wenn es das Ende ist. Ich glaube, hier geht's auch so und ich glaube, dass wir da einen riesen Performer gesehen haben, der manchmal nicht diesen Respekt bekommt, den er eigentlich verdient. Ich denke, er hat ihn verdient und war ein wunderschöner Moment.
Brock Lesnar, einer der absoluten athletischen Freaks, die wir so im Wrestling erlebt haben. Also jemand, der mit der Masse, die er mitgebracht hat, sich unglaublich schnell bewegen konnte, eine absolute Explosivität an den Tag gelegt hat, da wirklich unglaubliche Basics mitgebracht hat, natürlich aus dem Ring und auch aus dem Football teilweise, aber jemand, der im Ring so einen werden wir nicht nochmal so schnell bekommen. Und sorry, Oberfemi, das wird auch der ist auch nicht so athletisch und nicht ganz so ein Freak. Der ist auch ein Freak, aber eine Stufe kleiner sozusagen. In der Beziehung war Brock Lesnar natürlich wirklich absolut herausragend. Und es wurde ihm ja auch immer so nachgesagt, so ja, der schmeißt halt nur so ein paar Suplessen hinten dran und so. Ja, das war aber Teil von seinem Charakter auch, von seinem Gimmick auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn der wollte, konnte der verletzlich und zerbrechlich sein, wie ganz, ganz wenige andere Big Man und die Aktionen seiner Gegner verkaufen wie kein anderer. Dürfen an der Stelle auch nicht vergessen, dass auch ein Brock Lesnar natürlich in diverse Skandale und Anschuldigungen verwickelt gewesen ist, gerade auch in den letzten Jahren. Da ist ja auch in der Anklageschrift von Janelle Grant der Name immer wieder aufgetaucht worden, wo er dann ja auch längere Zeit aus dem Programm genommen worden ist. Vielleicht spielt das auch da auf eine gewisse Art und Weise mit rein. Vielleicht will er da auch nicht mal diese Öffentlichkeit haben. Egal wie, also ein Brock Lesnar ist auf jeden Fall jemand, wie du schon richtig gesagt hast, der hat die letzten 20 Jahre, 25 Jahre fast mitgeprägt und ist athletisch ein absoluter Freak of Nature gewesen. Ich kann es nicht anders sagen, da gibt es keinen deutschen Begriff für, aber unglaublicher Athlet einfach, der uns auch in alle Richtungen gute, interessante Momente geschenkt hat, der uns natürlich auch zwischendurch mal ein bisschen geärgert hat und frustriert hat, aber nichtsdestotrotz eine absolut prägende Gestalt im Sports Entertainment und natürlich da auch bei der UFC, wie du schon gesagt hast, absolut beeindruckender Run, der darüber gekommen ist und dann Randy Couture ausgenockt hat und sich da den Belt geholt hat. Ja, absolut beeindruckender Run und für uns alle eine große Überraschung, dass er jetzt zurücktritt. Und du hast gesagt, ne, man soll niemals nie sagen. Ich habe da sofort an Saudi-Arabien gedacht, aber ich glaube auch, dass ein Brock Lesnar da vielleicht jemand ist, der dann eher sagt, nee, ist mir gerade egal, ich habe hier meine Farm, mir geht's hier gut und wir sehen dann mal weiter, wo es ihn dahin verschlägt. Aber an der Stelle, ja, ist dieses Kapitel Brock Lesnar wohl geschlossen. Ich sag jetzt bewusst nicht erstmal, sondern du wolltest auch noch was sagen.
Ein Satz dazu noch, man darf nicht vergessen, ja. Er ist auch unglaublich charismatisch. Ja. Also für einen Big Man, dass er so athletisch ist und so weiter, aber er hat auch unglaubliches Charisma und ich glaube, es gibt einige Matches auch, wo ich sofort sagen kann, ob jetzt mit Kurt Angle, WrestleMania 19, der Main Event oder Extreme Rules mit John Cena, hat im Inneren im Ring kann er richtig performen und auch leisten, wenn er möchte. Und das war einfach der Charakter, den man ihm dann irgendwann zugeschrieben hat, dass er eben anders performen soll. Und ich glaube auch, dass wir ihn vermissen werden. Das war so eine Ausnahmefigur, eine Ausnahmepersönlichkeit. Sowas gibt es halt im Wrestling nicht alle 5 Jahre oder alle 2 Jahre, sondern es gibt es halt vielleicht mal alle 20 oder 30 Jahre.
Und das meine ich damit, ne? Die wachsen nicht auf Bäumen. Solche Typen wachsen nicht auf Bäumen. Die wachsen irgendwo im amerikanischen Hinterland, wenn sie gut gegossen werden und genug Heuball durch die Gegend werfen.
In South Dakota. Genau.
Ja. Nee, aber natürlich auch eine besondere Sorte Mensch dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also auch jemand, der da natürlich auch hier und da angeeckt ist mit diversen Leuten und so. Glaube ich auch Backstage wahrscheinlich auch keine einfache Personalie. Das ist, glaube ich, auch was, dass der nicht so einfach zu handeln ist wie manch anderer.
Er ist halt kein Fan des Businesses. Also das erinnert sich auch nicht an bestimmte Matches oder Momente. Das ist ihm auch alles ziemlich egal, muss man sagen. Und ich glaube, das ist halt für viele, gerade von außen, die halt Wrestling-Fans erwarten, dass die Performer auch große Fans sind. Ja, und die ja dann im Ring performen. Er ist das halt nicht. Das war er auch nie. Er hatte 2 Fernseher zu Hause, die haben keinen Fernsehen geschaut, als er aufgewachsen ist. Er ist ganz, wie soll man sagen, ganz aus einfachen Bedingungen auf dem Land aufgewachsen. Ja. Ohne Zugang. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber so war es eben, ja. Ist wirklich sehr beeindruckend. Ich kann sein Buch sehr empfehlen. Man kriegt einen interessanten Einblick mal in sein Leben auch, ja.
Ja. Bin gespannt. Wir haben auch schon mal einen Personality-Podcast über Brock Lesnar gemacht, also mal seine ganzen Matches nochmal durchgegangen. Wir haben diverse Podcaster gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch eine gute Gelegenheit, auch wenn die jetzt zum Beispiel diese letzten Jahre natürlich nicht mehr abdecken, weil die schon ein bisschen älter sind. Da ist dann die Geschichte mit Janelle Grant zum Beispiel ist da nicht mehr mit drin, auch nicht das große Comeback, was wir zuletzt gehabt haben. Ja, ich würde sagen, hier ein Toast auf Brock Lesnar und damit die unglaublich schlechte Überleitung hier zum Werbeblock. Nämlich unsere Freunde von Holy Soft Drinks unterstützen uns hier bei der WrestleMania-Berichterstattung und da möchten wir natürlich gerne nochmal an der Stelle Dankeschön sagen. Wer den ersten Podcast zu WrestleMania 42 gehört hat, der weiß schon, was da gerade passiert ist. Holy, das sind ja normalerweise Energy Drinks, das ist Hydration und das sind eben auch zuletzt Milkshakes gewesen. Jetzt ganz neu sind eben Syrups, wie es so schön heißt. Und Holy feiert aktuell gerade den 5th Birthday. Und Syrups ist ganz einfach, es gibt eine neue Flasche, da haben wir da so kleine Dinger, die wir da reintun und dann kannst du quasi deinen Softdrink selber mischen. Ist ganz easy, einfach rein, Wasser rein und dann kannst du oben im Drehverschluss regulieren, wie gut das oder wie stark das schmecken soll. Wie viel Sirup kommt in das Wasser, was du gerade trinkst? Das reicht dann von, es ist ein bisschen Geschmack dabei, bis hin zu voller Dröhnung und abhängig davon hält dann eben auch ein so ein Düppchen hier, ein so ein Pot, wie es professionell heißt, dann eben auch unterschiedlich lang. Das ist echt praktisch. Ich finde das echt super, weil du auch dann durchwechseln kannst. Du bist nicht festgelegt auf eine Sorte, sondern du kannst auch einfach dieses Düppchen rausnehmen, kannst in den Kühlschrank stellen, das hält sich ein paar Wochen, kannst ein anderes Pot reintun, hast einen anderen Geschmack. Das heißt also, wenn du dir nämlich dieses Starter-Set holst, bei dem diese wunderbare Flasche schon dabei ist und eben auch noch 10 Sorten, hast du wirklich erstmal, ich sag mal ganz blöd, für Wochen ausreichend Softdrink für dich und für deine Familie oder für deine Freunde, wenn die mal zu Besuch kommen. Das ist dann herausragend, einfach auch, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht natürlich. Verschiedene Sorten, die wir dabei haben. Ich habe immer noch den Mango drin, weil es ist halt so, ich mag Mango einfach sehr gerne. Wir haben Sachen wie Grapefruit, wie Erdbeere, wie Apfel und so weiter und so fort. Und deswegen, ich mache es jetzt heute nicht ganz so lang wie gestern. Ich kann da nur sagen, geht auf weareholy.com/headlock und kauft da ein, weil, lieber Saladin, preislich ist das Ding auch eine Granate und ihr könnt natürlich hier mit Headlock nicht nur Headlock unterstützen, sondern ihr könnt auch mit Headlock ein bisschen sparen.
Absolut. Preislich kostet es 54,90 und mit dem Code Headlock kostet es dann nur 49,50.
Genau. Da ist dann einiges gespart, ne? Und das Gute daran ist nicht nur, dass ihr das geile Zeug nach Hause kriegt, sondern vor allem auch, dass ihr uns damit unterstützt natürlich, ne? Das heißt, wenn ihr das Passwort Headlock eingibt, den Rabattcode Headlock oder direkt über weareholy.com/headlock geht, dann bekommen wir da etwas von ab. Ihr bekommt gutes Getränk, ohne Zucker, ohne Bullshit, wie man so schön sagt. Und wir bekommen da eben auch noch was von ab, einfach um hier unser Programm weiterhin so zu fahren, wie das aktuell so der Fall ist, dass wir euch hier auch mit immer besserer Technik über Wasser halten können, dass wir neuen Content produzieren können und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich notwendig und deswegen schaut da gern vorbei und besucht die lieben Freunde von Holy. Und ansonsten schaut auch vielleicht bei den Starter-Packs einfach vorbei. Ne? Also egal, ob das die Hydrations sind, die Energies oder sonst irgendwas, da auf jeden Fall immer gern vorbeischauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und es lohnt sich auch, hier am Podcast dran zu bleiben. Wir sind nämlich beim Six-Pack-Ladder-Match angekommen, um die IC-Championship natürlich. Titelträger Penta hat ja gesagt, er will hier was Geiles abreißen bei WrestleMania und hat sich deswegen eine Menge Herausforderer rausgepickt. Das waren dann namentlich Rusev, Dragon Lee, Rey Mysterio, Javon Evans und JD McDonagh. Wie gesagt, Penta natürlich logischerweise auch dabei. Das Interessante hier fand ich, ich weiß nicht, wie es dir da ging, dass nicht alle hier einen Entrance bekommen haben, also in der Netflix-Übertragung, sondern Rusev, Dragon Lee und JD McDonagh, die waren schon im Ring und die anderen drei durften dann nochmal den Entrance machen. Also da hat man zumindest ein bisschen Zeit für uns gespart, um uns noch mehr Werbeeinblendungen zu liefern, muss man auch dazu sagen. Also, aber warst du auch überrascht, dass die schon da waren?
Ja, mir auch. Und ich habe es mir auch notiert. Es war schon sehr auffällig, dass eben nur drei Performer einen Entrance bekommen und die anderen drei nicht. Ich denke, das sagt auch sehr vieles. Und die anderen drei haben ja auch, also das ging durch ganz WrestleMania, jeder hat eigentlich einen besonderen Entrance bekommen. Ich bin mal gespannt, was die anderen drei hatten, die jetzt nicht auf Kamera waren. Ja, ob die auch so einen besonderen Entrance hatten oder einfach nur da reinkamen. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich fand bei Rey Mysterio und Penta, die hatten so ein Outfit an, das sah leider sehr, sehr ähnlich aus. Es war nicht so ganz einfach, die zu unterscheiden, denn vor allem im Kampf. Das ist mir noch aufgefallen. Ich war nicht sicher, ob Rey, ist es Deadpool diesmal gewesen? Das ist so eine Tradition bei ihm.
Habe ich auch gedacht, ja.
Ne? Und wenn, gelungen. Und muss ich trotzdem, weil ich habe mir ein bisschen bei Rey trotzdem Sorgen gemacht, der kommt jetzt von einer Verletzung und gleich im Leitermatch. Also das ist auch mal eine eigene Sache, aber ich glaube, das war von der Company auch ein klares Signal, auf wen man setzt. Für mich war auch klar, dass die anderen drei auf jeden Fall nicht das Match gewinnen, nachdem sie nicht mal einen Entrance bekommen haben.
Ja, das kommt natürlich dazu. Obwohl gerade, ich finde, JD McDonagh ist natürlich da jemand, der unglaublich abgerissen hat wieder in dem Match. Ich finde, der ist ein krasses Workhorse. Das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Matches gesehen, der auch da wirklich ja bereit ist, hier die großen Bomben zu nehmen. Und das haben wir hier eben auch gehabt. Und ich glaube,
das war der heimliche Star.
Ja, und ich glaube auch, dass man hier einen Rey Mysterio auch reingeworfen hat. Allein, dass man diese drei Luchadors nochmal hat. Dass du Penta, Dragon Lee und eben mit der Legende Rey Mysterio nochmal hast. Das hat man hier auch als kleine Geschichte im Match eingebaut. Und das mochte ich eigentlich sehr gerne, weil du dadurch so ein bisschen Kontext bekommen, anstatt einfach nur, ey, wir wollen hier geil einen mit Leitern abcatchen, sondern du hast so ein bisschen so einen emotionalen Background bekommen.
Man muss aber auch sagen, also die anderen Namen sind auch alle, bis auf Rusev, zum ersten Mal bei WrestleMania. Also, es ist schon wichtig, dass man auch noch einen bekannten Namen dann gerade für so eine WrestleMania-Crowd noch da hat. Und dann hat es ja auch gut gepasst mit Rey, muss man sagen.
Ja.
Aber JD Mac, ja?
Hast du hier den Auftritt von Javon Evans von Anfang an gesehen, wo er da ganz kurz, also vielleicht ganz kurz drauf geachtet ist, bei WWE on Netflix auf dem Facebook-Instagram-Kanal gab es so ein Short, was rumgegangen ist. Und ich war mir gar nicht sicher, ob man das in der Live-Ausstrahlung, ob man das gesehen hat. Aber da kommt er halt raus und schaut halt wirklich erstmal ins Publikum und du siehst, kannst du von seinen Lippen das F-Wort ablesen und danach so, damn, also schon dieser Moment, du bist bei WrestleMania, da sind 50.000 ja. Leute, du bist Anfang 20, das ist, glaube ich, schon ein prägender Moment in deiner Wrestling-Karriere und ich glaube, das ist auch für ganz viele einfach ein absoluter Traum, der da in Erfüllung geht.
Absolut, absolut. Und es hat allgemein bei WrestleMania, es gab einige, die zum ersten Mal bei WrestleMania waren, es hatte sowas wie so eine Übergangs-WrestleMania, beziehungsweise, dass wir doch jetzt schon eine neue Generation jetzt schon sehen. Darf man ja nicht vergessen, eine neue NXT-Generation oder wie man es auch anders bezeichnen möchte. Es ist jetzt schon Fackelübergabe. Wir haben es ja bei dem Match davor schon gehabt. Jetzt kommt wieder zwei, drei neue Performer und es gab es ja dann beim US-Championship-Match auch. Und man hat einfach einigen Performern angesehen, dass sie einfach sehr glücklich waren und stolz waren. Und das, glaube ich, das ist was Besonderes.
Ja.
Und ja, zum Ladder-Match an sich, im Kern haben wir ja schon fast alles gesehen bei Ladder Matches. Es ist schwer, glaube ich, noch neue Dinge zu machen. Aber ich war trotzdem, als ich das Match dann mir angeschaut habe, da gab schon einige ziemlich krasse Moves und krasse Spots, muss man sagen. Es gab die Spanish Fly, es gab den Mexican Destroyer auf die Leiter. Das fand ich unglaublich. Du hattest es, glaube ich, bei der Preview so erwähnt, du möchtest ganz krasse Sachen haben. Ich bin ja ein großer Fan von dem Mexican Destroyer, früher vom Canadian Destroyer schon gewesen und ich muss sagen, ich fand diesen Move einfach krass.
Ja, man hat, also was du natürlich jetzt hier nicht hast, du hast nicht die großartige Ringpsychologie gehabt, ne? Du hast nicht die durchgehende Story im Grunde. Ich fand das schön, wie dass man das mit den Luchadors gehabt hat. Du hast Javon Evans, der immer wieder verrückte Sachen gemacht hat, oder?
Vom Ringpfosten mal gesprungen ist, mal nach außen die Clothesline, dann wieder reingesprungen ist vom dritten Seil zum Ding. Also es war genau das, was ein Ladder-Match sein sollte. Total geile Spots, gut unterhalten. Es gab den Spot von Ray, wo er nach rausgegangen ist, wo die Leiter zusammengebrochen ist bei Rusev. Wir hatten ja das so ein bisschen vorhergesagt. Eine Leiter muss dran glauben. Ja. Ich habe mir um Ray trotzdem Sorgen gemacht, weil Ray seinen Kopf ja dann doch gegen die Leiter geknallt ist, als er da draufgesprungen ist. Aber es geht nicht um Psychologie, weil Rusev, eigentlich musste er dann raus sein. Früher wurden die Leute noch abtransportiert, wenn da die Leiter bricht. Ja, jetzt inzwischen kommen sie dann. Er hat es ja noch gesellt später mit dem Bein, aber trotzdem, ich war da sehr beeindruckt und jeder hat so ein bisschen, ich fand der heimliche Star war JD so, der hat echt krasse Moves kassiert und auch genommen. Aber insgesamt war es ein tolles Match einfach. Ein tolles
Match. Ja, also deswegen JD war ja hier wirklich der hat erstmal, ich glaube, die erste große Bump, den er genommen hat, war dieser Backdrop auf die angelehnte Leiter quasi. Dann hat er ja auch diese Springboard Clothesline von Javon Evans genommen. Dann auch später die Spanish Fly, die ist er gesprungen.
Ja.
Er hat auch den Mexican Destroyer genommen. Also
der unglaublich, oder?
Ja, der ist total.
Also von der Leiter, wenn du siehst, wie klein das dann auch ist, ne? Die Leiter, es sind ja zwei Leiter und die eine hängt dann so und dann, ich meine, das ist ein sehr gefährlicher Move trotzdem noch. Und dann nimmt er den, also das war schon heftig, muss ich sagen. Ich war da sehr beeindruckt.
Ja, und auch die Aktion, die du gerade von Ray angesprochen hast, ne? Das war ja dieser West Coast Pop quasi, ne? Wo Penta Ray über sich wirft, über das Top Rope und Ray mit so einer Art, mit seiner Senton, dieser Seth Press quasi auf Rusev landet und Rusev fliegt nach hinten. Du hast gerade gesagt, er hat gesellt. Ich glaube, dass sich Rusev da ein bisschen vertreten hat, ehrlich gesagt. Das war nämlich, dass er sich da verletzt hat, das war schon vorher, als er von der Leiter runtergerupft worden ist, quasi von Penta. Da war der so zwei Stufen hoch, Penta hat ihn runtergezogen und da ist er einmal auf den Boden aufgekommen und danach hat er plötzlich angefangen zu rumpeln.
Ah, okay.
Und ist ja dann auch im weiteren Verlauf, der ist ja auch dann zu diesem großen OG-Cutter, den wir dann ja noch gesehen haben.
Oh,
und dann ja Rusev, ich glaube, so auf die dritte, vierte Stufe geklettert ist. Und dann auf einmal kam ein Javon Evans von außen angeflogen mit dem Cutter quasi rein. Da ist er ja auch auf einem Bein quasi hochgehüpft, ne, weil es nicht ging. Ich habe noch keine verletzten Meldungen darüber gelesen. Ich habe extra vorher nochmal nachgeschaut vor dem Podcast, aber mal gucken. Aber wir gehen jetzt hier durch. Ich glaube, das ist halt so ein Ding, das schaust du dir am besten selber an, ne? Weil das ist so viel, ne? Auch ein Javon Evans, der dann irgendwann zwischendurch auch mal da oben an diesem Dreieck hing, an dem die Bells immer aufgehängt werden, dann darunter gerupft worden ist.
Erstmal auf die Leiter gesprungen, was ganz krass war. Es war, glaube ich, Ray, der, glaube ich, gerade hochklettern wollte und dann ist er doch über ihn gesprungen.
Ja, genau.
Das war auch ein ganz krasser Move, ja. Neben dem, also der OG-Cutter war auch super. Er war ja aus. Also nicht mal im Ring, sondern er war draußen und ist nicht vom Ring Apron, sondern vom Ring Pfosten.
Also wenn ich hier ein bisschen was bemängeln möchte, ist, dass die Kamera teilweise nicht mehr ganz hinterhergekommen ist. Also das haben wir bei WWE sonst nicht. Zum Beispiel, weißt du, wie Javon Evans auf die Ecke gekommen ist, damit er diesen OG-Cutter springen konnte?
Ich glaube, da war eine Leiter, also ich habe es im Nachgang gesehen, dass die Leiter so schräg war, ne? Aber das hat man erst im Nachgang. Ja, aber man muss sagen, an beiden Tagen, am ersten Tag auch schon, der Kameramann, den hat es auch zwei, dreimal hingehauen. Das war jetzt nicht so eine große Leistung. Normalerweise ist man ja höchstes Niveau gewöhnt. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon TKO-Leute das übernommen haben oder so, aber es gab einige Abwachs an den zwei Tagen.
Deswegen, das war so ein bisschen schade. Ne? Da ist ein bisschen was untergegangen. Auch zum Beispiel, da gab es ja auch diesen Moment, wo, glaube ich, JD und Javon Evans auf der Leiter standen und dann hat Rusev die Leiter umgeschubst und dann ist Javon Evans quasi rausgesprungen mit einem Dive auf Penta ist
ja, das sah heftig aus. Es gab gar keine Wiederholung. Ich weiß, was du meinst. Ja.
Ne, und du, aber man hat vor allem auch gar nicht gesehen, was mit einem JD McDonagh passiert ist. Der war dann so, er ist auf den Füßen gelandet. Ich so, ja, aber ich hab's nicht gesehen. So, was ist denn los bei euch? Das sind wir.
War das nicht der nächste Spot dann, wo Evans dann auf die Ringseile, also nochmal auf das dritte Seil hoch ist und dann wieder reingesprungen ist mit der Clothesline?
Das kann das sein. Ja, doch, genau.
Das war der nächste Spot. Stimmt, aber JD war nicht mehr präsent. Ja, es gab ein paar Abfucks, sagen wir mal, also ganz vorsichtig. Und überraschenden Gewinner. Ich fand, dass Penta, ich habe ja eher gedacht, dass er den Titel wieder abgibt, aber man soll ja sagen, er ist ja seit, ich glaube, 6, 7 Wochen Champion. Und trotzdem, ich habe gedacht, dass er ihn jetzt abgibt, aber ganz ehrlich, ich glaube, man kann die anderen, die da noch im Match waren, weil man wird noch viele Matches von den anderen sehen. Die sind ja alle noch sehr, sehr jung. Und eigentlich haben fast alle abgeliefert, muss man sagen.
Ich fand, das war ein sehr unterhaltsames, tolles Match, was wir da gesehen haben. Genau das, was ich mir davon erwartet habe. Und ich sag's auch mal so ganz blöde, ich finde auch genau sowas gehört eigentlich jedes Jahr auf eine WrestleMania-Card. Eigentlich brauchst du jedes Jahr so ein Ding, wo du die Mid-Kader hast, die sich die Knochen brechen, während sie mit irgendwelchen Leitern rumhantieren und um irgendeine Belt catchen. Das will ich sehen, es tut mir leid, ne? Kannst du mir jetzt, da kannst du auch, mach dann einmal so ein Sixpack-Match der Frauen, dann machst du US-Title, machst du IC-Belt, du kannst ja durchrotieren, du hast genug mit Card-Belts, die du da mit einbauen kannst.
Man kann
ein Leitermatch und das Sol Ruka wäre auch geil.
Man kann auch einfach den Money in the Bank wieder auf dem WrestleMania-Ding machen, also.
Wird man nicht machen.
Man ja alle. Ja, wird man leider nicht machen, aber ist ja alles möglich. Also. Ja. Weil das war eine schöne Tradition von WrestleMania.
Ich mochte das auch.
Total. Und da sind immer wieder tolle Matches gestanden und an die Matches kann man sich noch gut erinnern, ja. Aber an alle Money in the Bank Pay-Per-Views erinnert man sich nicht gut.
Nee. Weil die auch teilweise kacke waren. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau.
Nein, aber ich bin dabei. Ich mochte das Money in the Bank Ladder Match bei WrestleMania auch, aber es ist halt da dann auch sehr groß und populär geworden und wir wissen, wie WWE ist. Wenn was gut funktioniert, dann macht man das möglichst häufig, um damit noch Geld zu verdienen. Ne? Und ja, wir machen jetzt
und macht
nicht
das langweilig.
Ja. Ist halt so. Genau, am Ende gab es nochmal diesen Step-Up Mexican Destroyer von Penta und
ja.
Dann eben gegen Javon Evans, auch der cool, muss man sagen. Ne? Also das war auch echt schon sehr cool anzusehen. Dann quasi über die Leiter gestiegen und dann, ja, den Mexican Destroyer. Alle waren down danach und dann konnte sich Penta hier den Belt holen. Titelverteidigung und wir machen weiter mit dem nächsten Match.
Ja, ich komme zu einem Segment zwischen dem zweiten und dritten Match und das habe ich, glaube ich, gestern schon vergessen. John Cena hat es eingesprochen, das Narrativ der Club WWE. Das wollte ich doch nochmal erwähnen. Das klang ja wirklich nach... Man möchte ja nicht sofort alles schlecht reden und niederreden, aber wo ich das schon so gehört habe und dann bist du Insider und bla bla bla. Also es wird eine Mitgliedschaft jetzt bei der WWE kommen. Das hat auch der DFB. Es haben viele größere Organisationen. Aber ich mache euch da nichts vor. Das ist einfach wahrscheinlich reinste Abzocke pur. Aber mal gucken, was das wird, ob ihr dann wirklich 5% oder 10% Ticketpreise günstiger bekommt, ob das der Ersatz fürs Network ist, also dass man die Mitglieder weiterhin neue Mitglieder hat und bespielt, bin ich sehr gespannt, aber das klang wieder wirklich, ja, und wie das John Cena da natürlich, als ich schon die Stimme von Cena gehabt und dieses ganze Club WWE gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, es wird einfach immer schlimmer.
Es wird halt einfach... Jeder Cent, jeder Dollar, jeder Euro, whatever, wird halt ausgepresst, auf jeden Fall aus den Fans. Und das ist, ich finde das auch unangenehm. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, oh Leute, ey, was wollt ihr denn noch alles? Also demnächst irgendwie, dann schicken wir euch gleich unsere Organe einfach rüber und bekommen dann 30% Rabatt oder sowas für zwei Nieren.
Das sorgt dafür, dass auf einmal Leute sagen, Vince McMahon soll zurückkommen, wegen diesem ganzen Quatsch. Ja.
Ja.
Ja, das ist halt natürlich wollen die Leute, ja, die Leute wollen natürlich jetzt nicht wirklich Vince McMahon so gesehen, sie wollen einfach günstigere, oder dass die WWE das Produkt nicht teurer wird, ja, sondern immer, also es wird halt gerade immer teurer und teurer. Aber, also wo soll das hinführen, ne? Ich sag ja, in 3-4 Jahren hat man die Zitrone ausgeträgt. Und dann? Was macht man dann? Verkauft man es weiter?
Ja. Deswegen, also ich finde es ganz furchtbar. Ich finde es ganz furchtbar. Spart euch das Geld, werdet lieber Headlock-Supporter, da bekommt ihr auf jeden Fall was.
Habt ihr mehr davon? Habt ihr mehr davon? Habt ihr viel mehr davon als diesen Quatsch da?
So, wir machen weiter hier im Geschehen. Wir sind beim US Championship Match angekommen. Sami Zayn verteidigt seinen Titel gegen Trick Williams. Sami kommt hier in die Halle mit sehr viel Buhrufen, muss man dazu sagen. Also, ja. Während Trick Williams hier von Lil Yachty angekündigt wird und der Kollege hier, der lobt den Trick in den höchsten Tönen und man merkt auch, dass er so ein bisschen Wrestling-Fan ist, ne? Also dann sagt hier, for the thousands in attendance and millions watching at home, also ich habe so ein bisschen D-Generation X-Vibes gehört und ja, Trick Williams, du hast gesagt, sehr cooler Look, wo sehr modern, ne? Auch mit seinem Pelzmantel, auch diese Bobby Root Gedächtnisplattform, auf der er da immer steht. Wie gefiel dir hier diese Schleppe, die er getragen hat, diese, wo man ihm das hinten noch dran getackert hat an seinen Mantel?
Mir hat alles daran gefallen.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Superstar.
Das stimmt, ja.
Hier ist ein Superstar, das ist ein Mann, der kommt jetzt hier, das ist jemand, hey, ihr müsst ihre Augen wach halten. X-Factor, was oft wichtig ist in diesem Business. Und alle haben, glaube ich, auf ihn geguckt. Bei Sammy, muss man wirklich sagen, viele Buhrufe. Und auch die Musik ist nicht mehr so populär. Ne? Sammy war eigentlich immer so ein Fan-Favorite eigentlich.
Ja.
Und bei Trick Williams, da war einfach eine, man sagt heute so schöne Aura. Und zwar positiv.
Sagst du das nicht?
Ja.
Sagst du das auch? Du bist auch aus Berlin, sagt man da sowas?
Man, Judo, hier sagt man alles, aber ich fand auch, dass er eine Aura hat. Ich würde sagen, im Main Event gab es noch einen anderen, der auch eine Aura, bei dem hat man auch viel Aura gespürt, aber ich hatte das Gefühl, mir hat der Entrance gefallen und Trick Williams ist genau das, was er sein sollte, denke ich. Ja, er ist im Ring, darüber kann man jetzt noch reden, ne? Da kann man 2, 3 jetzt Aktionen noch nennen, aber so, der Charakter scheint schon in seinem aktuellen Status sehr weit zu sein. Und das ist schon für einen Mann, der seiner ersten WrestleMania ist, whoop that trick, die Crowd ist voll mitgegangen. Ja, und seien wir ehrlich, wie lange ist er überhaupt beim Main Roster? Deswegen Respekt.
Ja. Und auch hier hat man tatsächlich, wie ich finde, sehr schnell gemerkt, dass die nicht so viel Zeit haben. Weil es gab kein Lockup, sondern es gab direkt wieder den sofortigen Schlagabtausch. Sammy erstmal ein paar Aktionen, will dann Dive nach draußen zeigen. Trick Williams kommt dann zurück mit einer Clothesline und dann gab es schon die ersten Ansatz zur Blue Thunder Bomb von Sami Zayn, wo ich dachte so, ach, so weit sind wir schon im Match, dass wir hier nach 1,5 Minuten oder nach einer Minute schon eine Blue Thunder Bomb auspacken. Es geht so ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Es gibt diesen X-Kick, es gibt von Trick den Bookend für eine 2. Sammy bringt dann auch seine Blue Thunder Bomb durch für eine 2. Was dann, glaube ich, das Wichtige ist, als dieses Vorgeplänkel quasi, ist dann das, was danach passiert ist. Sammy, der sehr aggressiv zu Werke gegangen ist, in der Ringecke auf Trick eingetreten hat, auf ihn eingeschlagen hat, obwohl er in Seilen ist, der Ref, der dazwischen gehen musste und so weiter und so fort. Und dann haut der Sami Zayn auch noch den armen Lil Yachty hier über von hinten auch noch, ne? Das geht ja also mal gar nicht.
Absolut. Ich würde noch den Neckbreaker nennen, den Trick rausgepackt hat und den Brainbuster an den Apron von Sammy. Stimmt. Gegen Trick. Der war beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Weil Sammy auch sehr, ja, der war danach. Und davor in der Mitte war die Attacke. War auch sehr heelisch. Ne? Ja. Also er ging von der Seite raus und hat ihn dann von hinten attackiert.
Hat ihn auch mehrfach mit dem Kopf gegen den Ringpfosten geschlagen, muss man auch dazu sagen. Ne?
Also so. Ja, das auch. Und dann waren wir eigentlich auch schon beim Finish. Also es gab den Trickshot. Ich meine, mehr war es dann ja auch nicht. Also der Brainbuster, der Neckbreaker, dann das mit dem mit der Begleitung, das Geplänkel und dann.
Genau, der hat mich dann sich noch rächen können wenigstens. Ne? Der war dann irgendwann, ja. Ich hab darauf geachtet, der war dann irgendwann weg, der lag da nicht mehr. Sammy hat ihn ja auch in die Barrikade geworfen. Übrigens auch da nochmal Respekt, dass der das hier mit sich machen lässt. Ne? Das ist ein Musiker, der muss sich nicht da in die Barrikade werfen lassen. Und der hat auch der gesagt, dass er ein lebenslanger Wrestling-Fan ist und dass es für ihn ja auch, ich glaube, der wollte das halt eben auch. Naja, auf jeden Fall greift er nochmal ein. Entschuldige, ja?
Was? So jemanden könnte man auch als Manager verpflichten. Ja, der ist nicht zu viel. Es war nicht zu viel, nicht zu wenig. Weiß ich meine. Er war nicht der Main-Focus. Er wurde so ein bisschen in das Match eingebaut. Genau wie man so jemand einbaut und mehr auch nicht. Das Hauptspotlight war immer noch bei Trick.
Ja. Ja, und der war, weißt du, was für ein Ansager, ne? So ein bisschen.
Hype-Man.
So ein bisschen, ja. Auf jeden Fall hat der dann Sammy ja so ein Close dann auf Seil verpasst quasi. Dann gab's den Cyclone-Kick und dann wurde ein bisschen mit dem Trick nie angekündigt. Sammy hat dann ja noch dafür gesorgt, dass wir beinahe einen Ref-Bump haben. Wollte dann aus der Verwirrung heraus den Helluva-Kick zeigen. Und da kam dann einfach Trick aus der Ringecke gefedert und hat ihm hier das Trick nie verpasst. Und dann war das Ding gelaufen. 1, 2, 3. Match ist vorbei. Trick Williams gewinnt hier in knapp 7 Minuten die US-Championship. Sehr kurzes Match. Ich hätte auch hier gern 2, 3 Minuten mehr gesehen. Ich war aber nicht traurig, weil ich finde, dafür war das Match dann doch schnell und gut genug umgesetzt und präsentiert, dass es mich unterhalten hat. Wenn auch jetzt nicht krass, ne, 7 Minuten, sondern eher so, ja, war unterhaltsam. Wie siehst du das?
Absolut ähnlich. Ich muss sagen, die Crowd war auch völlig dabei, die ganze Zeit im Match. Und ich muss auch sagen, das Finish nochmal, der Trickshot, der sah schon sehr stark aus, muss man sagen. Ja. Also es war sauber, man muss auch mal so ein bisschen gucken, sauber. Und ich finde, ein Match, wenn die Crowd mitgeht, und wenn alle Beteiligten damit zufrieden sind, und auch ich, weißt du, als Zuschauer jetzt im Fernsehen, dann passt das für mich. Ich konnte mich damit anfreunden, neuer Champion, schöne Bilder und jemand, der von Anfang bis Ende total abgeliefert hat in dem Kampf. Und auch Sammy, finde ich, er hat seine paar Moves reinbekommen und hat da, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass er da gesquasht wurde oder so.
Nee, gar nicht.
Und das, man kann auch einen Rückkampf machen. Also es ist alles, beide sind jetzt nicht die Verlierer, sondern beide können damit leben, denke ich.
Ja, ich fand's okay. Also
ja, vielleicht noch die Szene. Trick Williams ist ja dann noch zu seinen Eltern gegangen, die saßen, die waren an der Front Row, auch schön. Und man hat den Blick von Sammy gesehen. Ja, das war dieser John Cena Blick, wo er gegen Rock verloren hat beim ersten Mal. Ja, war ja so ein bisschen, ja. Redemption. Also das war auch gut, ne? Also er war jetzt nicht einfach weg. Normalerweise jemand verliert, dann ist er immer weg gleich. Man, die Kamera findet ihn ja nicht, aber da, ich denke mal, da geht's weiter mit Sammy. Ich denke, der wird einen richtigen Heel-Turn jetzt durchziehen.
Ja, also im Endeffekt, das Match hier war ja schon sehr, 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 sehr heelisch, ne? Und da gab's auch im Gegensatz zu anderen Matches an diesem Wochenende, gab's da kein Heel-Turn, weißt du, wie ich meine? Also da gab's nicht nochmal die Umdrehung an der Stelle.
Es gab nicht fünf Heel-Turns oder fünf, wie soll man sagen? Wir wissen gar nicht, was wir machen gerade, ja. Also ich habe auch geguckt, wer die Producer von diesem Match waren. Die werden ja sehr gehypt mit Bobby Roode und Michael Hayes. Das sagt ja, also normalerweise erwartet man da auch ein bisschen mehr, ja. Und nicht drei Wendungen in einem Match.
Ja, das, ne? Das ist alles ein Problem. Wir machen weiter mit einem Match. Du hast gerade schöne Bilder angesprochen. Da gab es auch schöne Bilder im Streetfight zwischen Dominic Mysterio und dem Demon Finn Bálor. Und da gab es gleich zwei Special Entrances hier. Dominic mit einer Armee von Luchadors, der sich hier als King of the Luchadors präsentiert hat, auf einem Pappmaché-Thron. Der sah ein bisschen billig aus, wenn man ehrlich ist, hier reingefahren worden ist. Und dann eben natürlich den Demon Entrance. Und ich frage dich jetzt, wie haben dir die beiden Entrances gefallen? Was fandest du besonders cool? Was fandest du vielleicht nicht so gut?
Also King of Luchadors, ne? Ich mag ja das Dominic Mysterio Theme auch. Obwohl ich mag, was der Entrance, also er ist dann so runtergesprungen. War alles so ein bisschen okay. Man hat keine Zeit gehabt, man hat sich schnell was einfallen lassen. Dann ist er mit dieser Armee da reingelaufen, hatte so ein bisschen was von gestern, von AJ Lee. Bei AJ Lee waren es Kinder, bei Dominic waren es maskierte Männer. Also sehr ähnlich.
Ja, das stimmt.
Dominic hat so, wie immer auch, I'm the best of the Mysterios, so ein bisschen the greatest Mysterio, also das Übliche gemacht. Und dann natürlich der Demon, natürlich hat er einen geilen Entrance gehabt, ja. Das passt ja auch. Ich weiß nicht, warum er da diesen Charakter, dieses Ego hat, aber...
Haben sie doch erklärt, um das Schlechteste aus seiner Seele herauszuholen. Man muss ja dazu sagen, Finn Bálor, Prince David, hat das ja mit dem Verkleiden ja früher schon ganz oft gemacht. Ne? Auch in den Indies hat er immer mal wieder Entrances gehabt, wo er dann, also ich kann mich zum Beispiel noch gut an seine Joker-Impressions erinnern, nur so als ein Beispiel.
Ist ja gut, aber warum? Also so, wenn er der normale Charakter ist, gibt er nicht einen Input, dass er irgendwie mal in die andere Richtung geht, ja, dass er so eine doppelte Persönlichkeit hat oder irgendwas. Dass er einfach dann so sich maskiert und dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, seine Zunge rausstreckt und so Gesten macht. Also ich sehe das nicht in der Charakterentwicklung einfach nicht. Ja, das ist einfach keine Erklärung für mich. Wir können morgen auch Masken und uns ein bisschen hier Ding machen und sagen, das ist unser Dämon, ja.
Aber mache ich nur einmal im Jahr ein Karneval.
Ja, genau. Ich mache dann Halloween, ja, genau. Aber das, was ich meine, das ist einfach aus dem Nichts. Es gibt keine Segmente, die das overbringen, wenn man das weiß, ja, ist das so, aber ich als WWE-Zuschauer, der ihn jetzt seit 10 Jahren verfolgt, weiß nicht, warum er das macht.
Die Bewandtnis hier ist ja eigentlich so, weil es ja so eine persönliche Fehde ist. Aber ich bin dabei, ich finde hier gerade in der Geschichte hat man das halt eben nicht ausreichend erklärt, warum er jetzt das quasi so weit gehen muss.
Vor allem, er wurde jetzt ja vom Judgment Day rausgeworfen. Die Story ging jetzt fast 2 Jahre, das hat er oft angedeutet, etc. Er müsste doch persönlich sauer sein. Und er ist ja jetzt nicht, was hat denn Dominic gemacht, dass er auf einmal durchdreht und sich anmalt? Nichts. Aber ich will jetzt gar nicht so ihn jetzt, also der Entrance war super, auch von Finn Bálor oder Demon, ja, und die Crowd ist vor allem mitgegangen, ja. Das muss man auch sagen, was ja auch wichtig ist in dem Zusammenhang. Ich fand jetzt aber den Streetfight, da würde ich erst gerne deinen Take hören, da war ich schon etwas, wie soll ich sagen, enttäuscht, aber ich würde gerne deinen Take erstmal machen, bevor ich jetzt anfange.
Ich habe mich hier sehr stark an das Match zwischen Jacob Fatu und Drew McIntyre vom Vorabend erinnert gefühlt.
Ja, genau.
Na, also hier vielleicht noch mit ein bisschen stärker, so, also ich für meinen Teil habe schon so ein bisschen mehr darauf geachtet, so wie arbeitet ein Finn Bálor jetzt anders als Demon. Ne? Und das hat man ja am Anfang, wo er da die Schläge und die Tritte und die Chops, also dass er härter gearbeitet hat, auch am Boden auf Dominik eingeschlagen hat und dann auch Aktionen genoselt hat und so. Aber das ist ja. Also diese Maske des unbesiegbaren Dämonen, die ist ja relativ schnell gefallen draußen, ne? Wo es ja dann auch mit dem Kendo-Stick zur Sache geht und wo Dom sich dann mit den Tischen einen abgemüht hat und so. Es war ja dann irgendwann ein relativ reguläres Wrestling-Match. Ich fand das in sich okay. Und was ich mochte, war die Art und Weise, wie man die Stühle eingesetzt hat, so als Unterschied zum Vorabend, wo das ja mit den Stühlen nicht so geklappt hat. Bitte?
Der Dropkicking Dominic, als er den Stuhl hatte, das war für mich auch wirklich ein krasser Move, ja.
Auch wie zum Beispiel Finn Bálor am Ende, als er dann zurückgekommen ist und quasi Dominic endgültig ausschalten wollte, wie er dann auch die Schläge platziert hat, ne, wo er wirklich wild ausgeholt hat, einmal quer über den Kopf, also ich hoffe, ich schlage jetzt nicht ins Mikro, aber wirklich einmal quer über den Kopf und dann auf Dominik eingeschlagen hat. Auch das war hier sogar hier natürlich einen geschützten Chairshot Richtung Kopf gesehen haben von Dom gegen Finn. War auffällig. Ich fand das insgesamt okay. Ich glaube, dass die beiden mehr können. Ich glaube aber, dass man momentan nicht mehr will. Das ist so ein bisschen das Problem. Es waren ja auch wieder nur 10 Minuten. Ich finde aber, in den 10 Minuten habe ich mich gut unterhalten gefühlt, habe mich nicht gelangweilt. Deswegen kann ich damit leben. Aber ich glaube, meine Erwartungen an dieses Match waren vielleicht auch nicht so hoch wie deine.
Ja, wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Also man hat ja schon Stuhl, Candlestick, man hat ja schon so einige Sachen gehabt, Tische, aber es war einfach so ein bisschen mit Handbremse. Ja, ein Street Fight.
Es war schon Standard, ne? Auch so, warum hat der Demon, der hat ja auch diese komischen Keule da am Anfang gehabt, warum hat er die eigentlich nicht benutzt?
Zum Beispiel, es gab den 619, es gab den Frog Crash und dann den Nearfall. Ich meine, muss sagen, da hat eigentlich Dominik alles reinbekommen, was er, glaube ich, wollte.
Ja.
Und dann gab es schon den Tablespot eigentlich. Und dann war das Ding auch schon durch, muss ich sagen. Was mich im Nachgang etwas gestört hat, das war ja ein Street Fight. Wo war Judgment Day?
Tja, der JD, der hat seine Wunden geleckt.
Okay.
Die Liv Morgan, die mal Party machen.
Achso, die kommen dann nicht. Die sind einfach, also die haben 24 Stunden jetzt Party gemacht, alle drei.
Ja klar, die muss hier noch ihren Track promoten und hat Party gemacht. Ist ja auch nur ihr Boyfriend, weißt du?
Gestern standen die zu viert im Ring. Nicht vor einer Woche, gestern. Ich weiß. The greatest, bla 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 bla, was Liv Morgan doch noch in die Kamera reingeschrien hat. Also, ja. Das habe ich, und vor allem, Finn Bella ist jetzt nicht irgendein anderer Typ, mit dem er so eine Fehde hat. Er war auch Teil des Judgment Days. Es müsste ja einen richtigen Hate geben gegen Finn Bella vom ganzen Judgment Day gegen ihn. Und da fand ich die Ringpsychologie oder die Psychologie der Story hat für mich da wenig Sinn gemacht einfach. Judgment Day müsste da sein. Und egal wie, in welchem Zustand die sind, die müssten eingreifen, die müssten versuchen, dass er verliert. Die hassen ihn, die haben ihn rausgeworfen. Gerade zu Beginn ist ja, wenn man jemanden rauswirft, der Hass auch sehr hoch.
Und ja.
Das war ja, also JD kann man sagen, ja, der Typ war verletzt, aber die anderen drei, bei allem Respekt.
Ja.
Deswegen, das hat für mich, und vor allem, es war ja eine Fehde des neuen Ruler gegen den alten. Also, das hat keinen Sinn gemacht.
Ich bin bei dir. Also, wenn hier ein Match es gegeben hätte auf der Card, bei dem ein Eingreifen Sinn gemacht hätte, ist es hier. Ne? Gerade auch, weil natürlich Finn Bella sich durch dieses hochgepushte Demon-Gimmick so einen Vorteil verschafft hat, ne? Dass die anderen dann denken, ja gut, wenn der Demon ist, dann sind wir halt die Gruppe und wir können das halt machen. Hat's nicht gegeben. Ja, finde ich einen akzeptablen und nachvollziehbaren Kritikpunkt an dem Match. Ja.
Leider.
Ja. Du?
Und leider musste sich Rey Mysterio mal wieder hinlegen. Rey Mysterio, sag ich schon. Dominik Mysterio sich mal wieder hinlegt.
Ja. Ja, was natürlich, also man hat ja auch den Demon durchaus stark präsentiert, ne? Auch wenn der angreifbar gewesen ist. Wir hatten ja am Anfang zum Beispiel, also wir hatten ja zweimal die Kombination aus 619 und Frogsplash gehabt. Ne? Beim ersten Mal ist er ja noch bei 1 rausgekommen quasi und erst als es dann diese Aktion auch mit dem Stuhl um den Kopf gegeben hat und dann eben den 619 dagegen und dann den Frogsplash, dann ist es ja. Ja, aber ich mochte das, dass man auch dieses Stilmittel aufgegriffen hat, wieder mit dem Stuhl um den Nacken und so. Fand ich okay, aber es war also wirklich so Midcard-Attraction irgendwo, die aber auch, wie du schon gesagt hast, nicht absolut kohärent umgesetzt worden ist. Ich fand es aber trotzdem unterhaltsam. Also das war okay.
Unterhaltsam war es und vor allem, da muss ich nochmal sagen, guckt euch diesen Dropkick an, wo Dominik die Leiter um sich herum hat. Das ist schon sehr beeindruckend.
Den Stuhl, ist die Leiter.
Den Stuhl, schon, ja. Den Stuhl. Ja, Leiter wäre noch krasser gewesen. Den Stuhl. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja. Das war auch ein geiler Effekt, weil Stuhler weggeflogen ist und dann, glaube ich, gegen den Ringpfosten geknallt ist und so. Da hast du wirklich nochmal diesen Effekt einfach gehabt. Und wie Meller immer so schön sagt, es muss knallen. Und auch der Coup de Gras durch den Tisch, der hatte auch ordentlich Saft dahinter, muss man ja sagen. Gut, und dann sind wir hier schon bei den beiden Hauptmatches quasi angekommen, den beiden großen Titelmatches. Wir sind beim Undisputed WWE Women's Championship Match zwischen Jade Cargill und Rhea Ripley. Und ich war hier so ein bisschen überrascht, also während wir an Tag 1 hier 1001 Special Entrance und Outfit gehabt haben, fand ich das hier ein bisschen wenig. Also Jade Cargill mit, ich weiß nicht, was sie war, Outfit. Also dieses, als wenn da ganz viele Haare um sie rumgewickelt worden wären, so Tüll und keine Ahnung was. Und Rhea Ripley ja irgendwie mit, in Anlehnung an eine Nervenheilanstalt oder sonst irgendwas, ne, hier Inmate und so, an sowas angelehnt. Fand ich. Ich hab bei Jade Cargill geschrieben, sieht aus wie die, nicht wie. Kennst du Vetter It aus der Addams Family?
Andy Adams Family, ich überblicke gerade, wer ist Vetter It?
Das ist ein kleiner Mann, der eigentlich nur aus Haaren besteht. Und so sah,
ich weiß ihn. Ja, doch, ich weiß ihn. Ja, ja, ja.
Und Jade Cargill sah hier aus wie die große Cousine oder so. Fand ich ein bisschen. Aber wir haben im Vorfeld, um zu den seriösen Sachen zurückzukommen, wir haben im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, wird das auch ein Clusterfuck? Wird das schlimm? Ne? Jade Cargill im Ring immer ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, das Match für das, was es gewesen ist, fand ich gut. Das hat gut funktioniert. Am Ende natürlich auch storymäßig Wiedereingriffe mit Michin, B-Fab, Io Sky, die mit dazugekommen sind. Aber ich habe hier wesentlich Schlimmeres erwartet und das war für mich ein gut funktionierendes, ein gut gebucktes Championship-Match. Wie ging es dir da?
Ich würde ehrlich sagen, was mir noch aufgefallen ist am Ende, dass die Champion als erstes gekommen ist. Normalerweise andersrum. Ja, aber Rhea Ripley ist auch ein größerer Star, muss man sagen. Ich fand das mit den Farben ein bisschen unglücklich bei den Ringoutfits bei den beiden. Aber dann zum Match an sich. Ich fand, am Anfang war die Crowd sehr, sehr ruhig, bis dann die Holds angefangen haben. Und dann, finde ich, hatte der Kampf wirklich eine gute Wendung genommen. Mit Evo Sky gab es einen Mega-Pop. War auch cool, dass sie da war. Die anderen zwei, das ist ja die neue Faction, die so ein bisschen jetzt begründet wird. Ich finde, dass der Kampf abgeliefert hat. Wir hatten wenig Erwartungen. Also ich hatte wirklich persönlich wenig Erwartungen.
Ja.
Aber es war auch da ein Feel-Good-Moment, ja, im Endeffekt, weil wieder ein neuer Champion und Rhea Ripley, nachdem jetzt auch Bianca Belair definitiv länger raus ist, ist sie der größte Name in der Division. Und ich glaube, das war die absolut richtige Entscheidung. War eine kurze Finish-Sequenz, aber in Ordnung. Es hat alles gepasst, finde ich. Es war nicht zu viel, nicht zu wenig.
Es war auch eigentlich ein relativ souverän geworktes Match, auch von der Grundstruktur her. Nur dass am Anfang hast du erstmal eine Rhea, die ein bisschen in die Oberhand kommt, dann irgendwann Jade, die eben ihren Kraftvorteil nutzt, Shoulderblocks, Power Slam, dann hast du noch irgendwie diesen Blue Thunder Bomb, die sie zeigt für eine 2. Dann aber auch beide eine Rhea, die auch immer wieder sagt, ja komm, jetzt bring es sozusagen und stürmt dann auf eine Jade Cargill los, die nimmt sie in Crossface, Rhea, die dann später mit Capoeira Kick kontert, auch mit einem fiesen Electric Chair, wo auch Jade wirklich unglücklich gelandet ist, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und dann auch die verschiedenen Einroller und Konter aus den Finishing Moves fand ich gut, also auch Jade Cargill, die zuerst aus diesem Riptide mit dem Hip-Toss rauskommt, späteren Verlauf ja dann auch nochmal sich so ein bisschen rauswiggelt, wie Mella immer so schön sagt, so rausdreht, das sah nicht ganz so elegant aus, aber dann zumindest hat es den direkten Übergang dann in eine andere Aktion gebracht. Das fand ich insgesamt okay. Und Jade Cargill sah stark aus, sah mächtig aus, dann die Eingriffe dann auch im rechten Moment nicht 100% optimal getimt, gerade als dann Michin reinkam, da war so eine 2-3 Sekunden Pause kurz dazwischen. B-Fab, die eingegriffen hat, hier Jade aus dem Razor's Edge befreit hat, Kick nochmal gegen Rhea, gegen den Pfosten sozusagen. Dann haben wir einen One-Winged Angel gesehen, in Silent Storm von Jade Cargill. Da haben wir auch ein bisschen aufgehorcht. Und wie du schon gesagt hast, als dann noch Io Sky hier den Save gemacht hat, dann noch den großen Asai Moonsault nach draußen springt, passt doch. Ne? Und Rhea, die dann eben im Ring quasi die Chance nutzt, diese Verwirrung nutzt, aus dem Jaded rauskommt, in den Riptide. Auch das, ich mochte diesen Konter, weil sie ja quasi einen Arm festgehalten hat, aus dem Jaded heraus, um dann direkt in den Riptide überzugehen. Fand ich cool. Insgesamt war das, ich sag's mal so ganz deutlich, das wahrscheinlich beste Jade Cargill-Match ihrer Karriere. Und hat für mich super funktioniert, war ein legitimes Match, hatte 10 Minuten, was auch schon mal deutlich mehr ist, als die anderen Damen, vor allem bei Nacht 1 natürlich hier gehabt haben. Ich fand's in Ordnung, ich fand's gut. Und es ist da vielleicht auch immer ganz gut, wenn man nicht mit großen Erwartungen an etwas rangeht, weil dann kann man nicht enttäuscht werden. Und hier war das eine positive Überraschung, so mein abschließendes Fazit.
Absolut. Und ich meine, Jade Cargill hat abgeliefert. Beim großen Event hat sie eine gute Performance gezeigt, weil jetzt waren viele Augen auf sie. Und jetzt werde ich sie oder auch du sie etwas anders einordnen. Davor fand ich sie eigentlich sehr durchschnittlich und zum Teil sogar schwach.
Ja.
Auch Kompliment an Rhea Ripley, das ist immer eine gemeinsame Dance. Und beide haben, finde ich, ein gutes, vielleicht sogar das stärkste Female Match an den 2 Tagen abgeliefert.
Du hast halt hier gemerkt, was für einen Unterschied 3 Minuten machen können, finde ich. Ne? Das Match konnte ein bisschen atmen. Ja, nee, ist halt wirklich so.
Darüber kann man ja nochmal am Ende am Fazit reden. Ja. Atmen und ja, normaler Aufbau. Du hast ja mit den Holds schon gesagt, ja, 3 Minuten machen natürlich viel aus. In sechs, sieben Minuten ist immer schwierig. Kann man, wenn man mit der Finish-Sequenz anfängt, geht das.
Ja. ja, aber es gibt auch ganz wenig 5-Minuten-Matches, die wirklich, ich muss da immer, also als ein Beispiel, was gut funktioniert war, war Owen Hart gegen The 1-2-3-Kid vom King of the Ring 94, glaube ich, war das.
Nicht 94, ja.
94, meine ich, war das. 93 war Bret Hart, 94 war Owen Hart. Egal, anderes Thema. Wir machen weiter hier. Es geht mit Host John Cena natürlich weiter, der erneut einmal die Attendance ansagen muss. Heute sind es 55.255 gewesen und wir kommen dann insgesamt auf 106.072 Zuschauer. Also wir haben auf jeden Fall, das kann man festhalten, so knapp 5.000 Zuschauer mehr an Nacht 1 gehabt als an Nacht 2. Vielleicht deswegen ein bisschen bessere Stimmung. Vielleicht aber auch einfach ein Indiz dafür, ey Leute, die Card war halt einfach interessanter. Und deswegen haben vielleicht noch viele Leute im Nachgang hier gekauft. Und wir haben dann noch ein kleines Segment bekommen, was wir uns schon erwartet haben. John Cena sagt, ja, tut mir leid, ich muss jetzt leider hier Tschüss sagen. Ich bin jetzt durch mit meinen Pflichten als Host. Und dann kommen Miss und Kid Wilson rein. Und da habe ich einen so einen Nebensatz, der hat mich wirklich ein bisschen geärgert, weil Miss beschwert sich erstmal bei John Cena drüber und sagt, du bist weg und ich muss jetzt der Locker-Room-Leader sein. Ich muss hier meine drei Tugenden, es waren nicht die drei I's bei Kurt Angle, sondern es war Master, Inspire und Zone In. Und dann sagt er auch, ich will meine
Loyalty, Respect.
Genau, stimmt. Integrity, Intensity und Intelligence, sowas. Und er sagt dann, ja, ich will auch meinen WrestleMania-Moment. Und John Cena sagt, ja, dann mach doch. Ne? Und sagt dann, ja, hi Mike, hat ihn auch beim Namen genannt.
Ja, ja.
Und Kid Wilson guckt er halt an und sagt, und wer bist du? Mein Name ist John Cena. Und sorry, das finde ich für jemanden, der noch so seine Rolle noch nicht so 100% gefunden hat wie den Kid Wilson, finde ich das nicht förderlich, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Bin ich bei dir. Man muss aber insgesamt sagen, das waren die zwei Auftritte von John Cena. Es war ja da, also er hat jeweils am ersten und am zweiten Tag jetzt diese zwei Auftritte gehabt, einmal eröffnet und einmal die Zuschauerzahlen bekannt gegeben. Warum hat man John Cena zu diesem Event geholt? Das hätte man sich auch sparen können, denke ich. The Miz, ich bin großer Miz-Fan. Ich muss aber wirklich sagen, wie er in den letzten 3-4 Jahren eingesetzt wird, wenn man ihn jetzt nächste Woche entlassen würde, würde es auch keinen Unterschied mehr machen. Das ist ja nur noch eine Karikatur von seinem Charakter. Und dann dieser Spruch daneben, unschön, allgemein, und das sage ich jetzt in dem Moment, was mir halt bei diesen ganzen zwei Abenden aufgefallen ist, es gab kein einziges Backstage-Segment, es gab kein einziges Interview-Segment. Der Event hat sich jetzt völlig geändert. Es gab keine Hype-Videos, bis auf die Main-Events, also diese Fäden-Videos.
Ja.
Das ist schon, und dafür, dass die Matches alle so kurz waren, denkt man ja, also wofür ist denn diese ganze Zeit draufgegangen? Für diese Commercials. Commercials für die Hogan-Doku.
Trailer, jede Menge, ja.
Ja, für die Hogan-Doku, die wir jetzt schon alle gesehen haben, also die Hälfte ist schon mindestens. Und ich muss sagen, es ist Commercial-Mania. Aber nicht WrestleMania. Und dieses Segment, das war einfach völlig belanglos. Klar, Danhausen kam noch rein mit den Midgets. Ich glaube, es waren Midgets, waren keine Kinder.
Ja, ja. Es wurde auch sehr deutlich gesagt, weil Midgets sagt man ja eigentlich nicht mehr, aber das war wohl offizielle Ansage von Danhausen, dass es Midgets sind.
Ah, okay. Ja, und natürlich hilft John Cena einem jungen Talent zu. Nicht, wenn er sagt, wer ist das eigentlich? Ja, so nach dem Motto zuvor. Völlig belanglos, ob man dieses Segment hätte oder nicht hätte, hätte das irgendwas verändert, aber generell eine allgemeine Kritik. Dafür muss man John Cena nicht holen, ja, das muss nicht sein. Ich frage mich auch, wo dann auch andere Performer waren, die ja so angeblich alle in Las Vegas waren. Wo ist der Final Boss, wo ist Austin, wo sind die ganzen Leute? Wenn man halt keine Backstage-Segmente hat oder irgendwas hat, dann macht man halt das. Und das war, glaube ich, wirklich das Schwächste. Oder? Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Es war völlig belanglos. Crowd war so da und hat das sich so angeguckt. Okay, ich glaube, die Hälfte kannte vielleicht auch nicht jeden. Ja, sorry.
Ja. Also ich bin bei dir, was natürlich hier gefehlt hat, war so ein bisschen der Legendeneinsatz, ne, wie du schon erwähnt hast. Ne? Also da hätte man auch irgendwas noch mit größeren Namen bringen können. Ich muss sagen, ich mag ja diesen Danhausen-Humor und ich fand es auch witzig, als dann der eine von den kleinen Menschen dem Kid Wilson in die Nüsse gehauen hat und die sich dann alle auf den gestürzt haben. Es ist leider eine Schattenseite meines Humors, dass ich sowas durchaus witzig finde. Und als dann Danhausen auch noch The Miz in die Nüsse haut und dann den Pfeifenackel Schaffelhausen zeigt, Es ist halt so dumm, dass ich es witzig finde. Es tut mir leid. Ich kann total verstehen, dass man sagt, es ist belangloser Bullshit. Ich will einen Austin sehen. Ich will WrestleMania-Feeling. Ich will Nostalgie haben. Kann ich verstehen. Ich habe trotzdem gegrinst, als ich davor gesessen habe. Oder auch als dann vor allem St. Danhausen verschwindet und es gibt diese Explosion. Puff. Und dann rennt er halt weg und krabbelt unter den Ring. Und es ist halt Danhausen-Humor. Und ich glaube, das ist was, das ist Hit und Miss. Und ich finde es halt witzig. Und ich kann es aber auch genauso verstehen, wenn jemand sagt, ich finde das total furchtbar und ich will da auch keine Midgets sehen. Und ich will keine, ich schlag jemanden in die Nüsse sehen. Und ich finde dieses You Are Cursed albern. Fair enough, ja.
Mein Problem ist gar nicht so sehr Danhausen. Ich finde einfach, wenn dann, stell halt einen Austin oder irgendjemand daneben, dann pusht er, weißt du, dann hebt er ihn ein bisschen auf. Hoch, ja, weiß ich meine vom Niveau. Aber Miss ist ja wirklich am Ende. Es tut mir leid. Ich schätze ihn wirklich. Ich bin ein großer Fan von ihm. Aber es ist durch, leider. Und auch John Cena, der steht da nur noch so da, so völlig teilnahmslos.
Ja. So, also
ich meine, die zwei haben ein WrestleMania Main Event. 27. The Miss und John Cena. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie sind irgendwie zwei Clowns, die da so rumstehen.
Ja. Wobei, an den kann sich ja The Miss nicht mehr erinnern, weil er ja bei dem einen Spot K.O. gegangen ist.
Ja. Ja, ich meine, über den kann man ja separat mal reden. Ich glaube, dass Rock vor allem dem ganzen Main Event sehr geschadet hat, auch dem ganzen, auch der Miss seiner Karriere, weil er da halt viel, viel zu präsent war und damit halt auch Miss seinen Run zerstört hat im Endeffekt, der irgendwann 6-7 Jahre gebraucht hat, sich davon mal zu erholen, ne?
Ja.
Also, für once in a lifetime, ja, das hätte man auch einfach 6 Monate später machen können, diesen blöden Aufbau. Jetzt kein Menschen, ja, hat doch kein Menschen anderen gejuckt, ja.
Once in a lifetime, irgendwann später. So ist ja
die Catchphrase. Ja, und dann twice in a lifetime, ja. So viel
Scheiße.
Und null Chemie leider, aber das ist ein anderes Thema. Haben wir bei den Podcasts Road to WrestleMania, können wir sehr empfehlen, in den Archives oder WrestleMania Moments, glaube ich, auch mal kurz angesprochen.
Genau. So. Also ich kann das total verstehen. Ich kann die Kritik total nachvollziehen. Ich finde Danhausen halt witzig.
Ja.
Hello, und humans!
Und kurz, dieser Formatwechsel, keine Interviewsegmente, keine Hype-Videos, keine Ding, das finde ich schon alles, geht in eine falsche Richtung, ja.
Also
das ist schon auch etwas, was von diesem Event definitiv im Nachgang darüber gesprochen wird. Und wir sehen immer mehr und mehr die Einflüsse einfach von außen. Und vielleicht ist das Problem, dass die WWE, der Name ist ja noch WWE, aber es ist kein Familienunternehmen mehr. Es wird jetzt wirklich von jemand anders besitzt und kontrolliert. Und langsam, langsam sieht man eben die Einflüsse. Und ich glaube, das gefällt den Leuten nicht. Dazu gehört diese Club WWE und diese furchtbaren Trailer. Ja. Alles, was damit zu tun. Und ich glaube, das wird sich noch kontinuierlich. Ich bin ja gespannt, wie es nächstes Jahr wird, ob wir wirklich in Saudi-Arabien sind oder nicht. Aber darüber können wir vielleicht im Nachgang reden.
Also da gehe ich ganz, ganz stark. Also das ist ja fix, dass es Saudi-Arabien ist, wenn sich die Weltlage jetzt nicht noch mehr Richtung Shithole entwickelt. Ne? Also hoffen wir mal, dass es bis in einem Jahr, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat. Aber
ja, es kann sich schon noch ändern. Ich meine, es sollte auch in New Orleans sein dieses Jahr. Es ist jetzt doch irgendwo, ist es auch wieder in Las Vegas geworden. Also ich glaube, man kann sich da, es geht schon schnell, dann kriegen die halt einen anderen Event oder etc. Man muss ja auch gucken, wie man das promotet und was passiert denn dann dort, ja. Und bis dahin kann noch viel passieren, ja.
Das stimmt. Wir werden sehen, aber ich gehe davon aus, dass es Saudi-Arabien sein wird. Punkt um. Egal, wir machen jetzt mal weiter hier im Programm. Wir haben nämlich noch den Main Event vor der Brust. Um die World Heavyweight Championship treten hier CM Punk und Roman Reigns an. Natürlich gibt es hier auch Special Entrances. Bei Roman Reigns haben wir eine Sängerin, einen Pianisten und einen Trommler, so habe ich es einfach mal genannt, die hier sein Theme nachstellen, ehe es dann eben, also im Hintergrund dann die Bilder von der Anoa'i-Familie und der Geschichte der Bloodline quasi. Und dann macht Roman Reigns irgendwann seinen Entrance. CM Punk wiederum, da muss ich fast ein bisschen an The Rock denken, an Hollywood Rock damals. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Wir bekommen dieses alte Theme von CM Punk, das ist ja Miseria Cantare von AFI.
Ja.
Mit Aufnahmen davon Las Vegas und danach ein CM Punk, der hier auf die Bühne tritt mit einer weißen Jacke, Larry-Sticker mit der Krone von Harley Race auf dem Boden, mit diversen Namen von Mitarbeitern und Freunden, die verstorben sind.
Kürzlich, ja.
Ja, ne, und deswegen diesen Moment nicht mehr miterleben können. Was ich hier ein bisschen besonders bei CM Punk fand, war, dass er so lange ohne Musik einfach nur auf der Bühne stand und sich umgeschaut hat und diesen Moment quasi mitgenommen hat. Und das fand ich sehr ungewöhnlich. Ging dir das auch so?
Ähnlich. Also ich muss sagen, bei beiden Entrances, aber ich muss sagen, bei CM Punk, das war, habe ich mir auch notiert, er kam ja, also man hat ja schön auch diesen Blick von hinten gesehen, er kommt rein, er sieht das ganze Stadium, er geht runter und es läuft immer noch keine Musik. Das ist, ich weiß nicht, ob wir das je hatten, ganz ja. ehrlich. Und dann fängt dann Cult of Personality an. Richtig geiler Moment, fand ich. Ich fand auch die Bilder bei ihm, bei dem Video davor, das war eins von seiner Jugend, dann von Ring of Honor, dann von ECW und, also der ganze Pipebomb, seine ganze Karriere und ich weiß nicht, wie es dir
ja,
geht.
Die ganze Karriere war es nicht.
Was? Ja, ein Teil hat, ja.
AEW war garantiert nicht dabei.
Ja, also das letzte Drittel hat natürlich gefehlt, aber ich muss sagen, gerade, ich weiß nicht, wie es für dich geht, aber ich habe CM Punk bei Ring of Honor gegen Raven 2003 die erste Fehde oder 2-2 gesehen. Und dann halt, wenn man sagen, er war schon bei den Indies schon sehr, sehr berühmt, CM Punk, Anfang der 2000er. Er war der King of the Indies, ja.
Ja.
Und es war schön, dass sie bis dahin zurückgegangen sind, weil das ist halt für ihn und auch für uns alle, glaube ich, ein besonderer Moment, wenn ein Performer, den wir so lange begleiten, dann endlich den WrestleMania Main Event One-on-One, letztes Jahr war es ein Triple Threat, hat. Und wir können da alle mitleben und wir haben uns da auch alle, glaube ich, mitgefreut. Und er ist halt jemand von außen und das war das Schöne, das Kontrast zum Entrance von Roman Reigns. Roman Reigns kommt von einer Wrestling-Family, ja. Und man hat ja gesehen, das sind mehrere Generationen. Er ist in dieses Business geboren. Sein Zugang zum Business war viel einfacher. Er war nie in den Indies. Er hat natürlich eine Reputation schon allein durch seine Familie bekommen. Er hat sich das genauso hart erarbeitet wie CM Punk. Trotzdem ist das ein schöner, finde ich, Vergleich. Der eine ja. kommt von ganz unten, von außerhalb des Businesses. Und so wurde er auch dargestellt. CM Punk sah als Kind furchtbar aus. Also ich glaube, der wurde 100% gemobbt mit diesen Haaren und so weiter. Ich hoffe nicht, aber ich glaube, wenn man seine Storys da hört, sind ja nicht schön. Und dann Roman Reigns, der eigentlich von einer ganz anderen Welt kommt. Ja, der in Royalty geboren ist im Endeffekt. Und der mit 2-3 Phone Calls schon bei der WWE im Independent-Bereich dann schon unterwegs war. Das ist der Riesenunterschied, ja. Und ich muss auch sagen, bei Roman Reigns hat mir der Entrance auch gefallen. Man kann sagen, was man will. Er hat eigentlich unglaubliches Charisma. Er hat diese Aura, Big Fight Feeling. Das hat man vom ersten bis zum letzten Moment schon bei den Entrances bei beiden gemerkt. Man hat diesen schönen Kontrast gestellt. CM Punk auch dieses Menschliche, finde ich. Ja, er hat diese drei Personen, also wir kennen sie, oder vier waren es, wenn ich nicht irre, wer da kürzlich verstorben ist und wer das ist. Michael Cole hat es ja auch erwähnt. Das sind nicht Helden, die je in TV irgendwie eine Rolle gespielt haben, vielleicht mal bei DVDs aufgetaucht sind. Trotzdem sagt das ja viel über einen Menschen, wenn man in so einem Moment an die erinnert. Harley Race, die Krone, King of King Harley Race, eine Legende im Business vor allem. Punk hatte immer eine besondere Beziehung zu ihm. Das sind tolle Momente, die man dann auch Pay Homage, wie man so schön sagt, in den Momenten liefert. Gerade in solchen Momenten geht es nicht nur um sich alleine, sondern auch um das ganze Business. Und ja. diese zwei haben das, finde ich, damit super verkörpert. Ich war vom genau. ersten Moment an Big Five Feeling. Das ist der wirkliche Main Event.
Ja, und das hat sich ja halt auch groß einfach angefühlt, wie du schon sagst. Ganz kurz der Vollständigkeit halber vielleicht noch, wenn wir so viel über den Namen sprechen, ganz kurz hier erklärt. Das waren Curran Silphus, das war ein Director, das war Jim Shan, das ist ein Kameramann, Camera Operator. Ja. Davey Coates, das war International Touring Manager hier bei WWE. Und Bo Luders, das war ein Musiker von der Band Harm's Way. Der ist im April erst gestorben. So.
Und sein Hund?
Und genau, und Larry hat er natürlich auf der Brust gehabt. Ne? Das ist ja auch was ihn, wo er ja auch gesagt hat, dass das schlaflose Nächte bringt quasi. Und dass ihn das sehr, sehr getroffen hat, dass hier sein Hund gestorben ist. Kann ich auch verstehen.
Absolut.
So, da kommen wir jetzt mal zum Match hier. Aber wie gesagt, die Charaktere sind ja absolut wichtig und das ist auch was dieses Match hier sehr stark ausgezeichnet hat, die Charaktere. Wir haben einen sehr langen Stare-Down gleich gehabt und wir haben vor allem auch einen CM Punk gehabt, der immer wieder rumgestänkert hat hier, oder? Also sich provozieren und lachen und sowas. Da hat man hier schon gesehen, dass ein CM Punk da versucht, die dunkle Seite von einem Tribal Chief rauszukitzeln, oder?
Absolut, CM Punk, Roman Reigns war ja an der Ecke und hat das alles beobachtet. Und Punk ist reingekommen, ist nochmal hochgegangen, ist nochmal gegenüber ihn. Und es gab ja noch die tolle Promo von Roman Reigns im Auto, wo er eigentlich in den 2 Minuten CM Punk niedergeredet hat, ihn seine Indie-Karriere als Shit bezeichnet hat. Und ich hätte mir so eine Promo mal im Ring von Roman Reigns gewünscht. Also es war viel Heat und man hatte so eine persönliche Animosität einfach wahrgenommen. Und schon als beide dann im Ring waren, ja. Und was ich immer toll finde bei CM Punk, sind auch so Details. Er küsst ja dann diesen Titel und gibt ihn ja dann zum Ringrichter ab. dieses Hochheben oder den Titel küssen, das hat Bret Hart vor allem immer gern gemacht. Mhm. Und er hat das von ihm, da bin ich mir 100% sicher. Das zeigt auch diese Wertschätzung, ja, dass dieser Titel eben für mich alles bedeutet. Und das ist auch so.
Ja.
Und dann kamen die Vorstellungen, auch etwas länger, und es hat alles, war perfekt.
Ja, also, ja, das ist hier wie eine persönliche Fehde angefühlt hat. Das war eben von Beginn an so. Doch, das war auch die ersten Sekunden waren ja hier auch so. Es gab den Stare-Down, Punk provoziert, so nach dem Motto, Alter, du hast dich ja eingeölt mit irgendwas, deswegen kann ich dich nicht festhalten und so. Und Roman lacht dann zurück. Ja, genau.
Er wollte nicht unterbrechen, sag das
ruhig. Nee, aber das sah halt so aus wie, da wollten sie dann irgendwas machen und da waren sie sich nicht einig und so. Ich weiß nicht, ob das ein Botch gewesen ist oder wie auch immer. Keine Ahnung. Und dann haben sie es so ein bisschen umgedreht.
Es sah so aus, weil Roman in der Regel eigentlich sehr cold ist, ne, im Ring. Also der lächelt eigentlich selten dann auf einmal so los. Und das war, ich hatte das Gefühl, er war überrascht. Weil CM Punk, danach haben sie ja nochmal mehrere Variationen des Headlocks versucht, dann hat es ja auch geklappt. Aber das, was sie davor machen wollten, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, die Drehung vor allem, weil halt da durch die Einölung gerutscht ist. Aber es war von Anfang bis Ende, alles, was gestern falsch lief, lief heute alles richtig.
Ja, ja. Also das können wir jetzt eh schon mal sagen. Das hier war ein sehr, sehr guter Main-Event, den wir hier gesehen haben. Sehr intensiv geführt mit einer großen, übergeordneten Geschichte. Vor allem natürlich auch, dass hier ein Punk nicht aufgeben will, dass ein Roman Reigns genauso dagegen halten will. Zwei Leute, die sich abgrundtief hassen und quasi da bis zum Letzten gehen, um sich gegenseitig irgendwie in die Schranken zu weisen. Und ich glaube, das ist hier auch so ein Punkt, den haben die beiden hervorragend rausgearbeitet. Das geht ja schon wieder früh los, dass dann geschubst wird, dass es auch von Punk nur Ohrfeige gibt. Dann irgendwann geht's dann halt eben raus, da geht's gegen den Ringpfosten, dann geht's sogar kurz ins Publikum, wo dann gebrawlt wird. Roman, der dann Punk vom Kommentatorenpult auf den Boden schleudert quasi. Schlagauftausch geht weiter. Generell muss man sagen, das war jetzt alles nicht Wunder wie flashy, was wir hier gesehen haben, aber es war intensiv und hart geführt und von beiden Seiten gut verkauft. Also es wirkte halt einfach wie ein Fight zwischen den beiden, oder?
Ja, und vor allem die richtige Ringpsychologie. Ja, also Roman Reigns geht auf den Kommentatorenpult, zeigt hoch, dann gibt's den Brawl außen, dann geht's hier im Punk und geht auf diesen Kommentatorenpult. Ja, das ist eben Classic Wrestling Storytelling. Es gab die Aktion, da fing's dann so richtig an, als CM Punk seinen Fuß im Ring am rechten Pfosten da so eingeklemmt hat.
Mhm. Im Tree of Woe hat den Roman da quasi aufgehängt, weil es gab so eine Szene, wo Reigns quasi draußen auf das Pult gelegt worden ist und Punk wollte dann schon da wurde schon dieser Elbow, der später noch folgen sollte, wurde da angeteased. Und dann ist aber Roman zu sich gekommen quasi, ist hingegangen und hat ihn dann zu einer Art, also rückwärts quasi auf die Turnbuckle gesetzt und hat ihn dann aufgehängt sozusagen. Und da kam dann die richtige Härte ins Spiel, genau.
Ja, dann kamen die drei Superman-Punches rein. Dann kam die Treppe.
Ja.
Und in dem Moment kam dann die Platzwunde. Und das war schon eine harte Aktion. Und CM Punk sah auch danach wirklich fertig aus, weil dann ging es zum nächsten Spot, weil dann gab es die Powerbomb gegen den Tisch, wo ich dachte, okay, jetzt tun sie es hoch, weißt du, nochmal ein Hochsetzen, sage ich jetzt mal, im Match. Und dann geht's in den Ring. Dann sollte, und das war ein Tick für mich zu früh, dass dann der Konter kam von CM Punk, der GTS, weil ich finde, er hätte ein bisschen länger noch sellen sollen. Das ist der wirklich einzige kleine Kritikpunkt, den ich an dem Match habe. Weil er hatte davor schon ziemlich viel eingesteckt. Aber rundum dieses Match, und wir können jetzt noch weiter die Sequenzen durchgehen, das ist einer der besten WrestleMania-Main-Events, die wir je gesehen haben.
Ich fand das auch fantastisch.
Ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber.
Ja, ich habe das hier den Emergency GTS übrigens genannt, ne, weil der wirklich aus der Not heraus geboren gewesen ist. Punk, der vorher in totaler Bedrängnis gewesen ist. Blutige Lippe quasi durch die Superman-Punches und dann blutige Stirn auch noch durch die Treppe. Wobei ich mich da auch gefragt habe, so sag mal, wir haben doch hier keine Stipulation gehabt, oder? Dass er da mit der Treppe einfach mal zuschlagen darf auf den Kopf.
Das ist auch der zweite Kleine, das hatte ich mir auch notiert. Das ist auch so, also eigentlich ist DQ, aber okay.
Ja.
Michael Cole hat es mal kurz so angedeutet, dass der Ringrichter da ein bisschen längeren Hebel hat im Main Event, was vielleicht Quatsch ist. Aber was soll man machen, wenn man das hat? Weil es kamen dann die Sequenzen im Ring, der Spear, der Kickout, GTS. Und dann kommen wir zur Submission-Sequenz, die ich auch sehr, sehr stark fand.
Genau, wo dann die Wechsel gehabt haben zwischen der, da gab es ja, also erstmal Punk, der hier auch, das ist das, was ich mit dem Provozieren meine, ne? Punk, der immer wieder versucht, hier einen Roman Reigns aus der Reserve zu locken, wo der dann ja auch irgendwann, also er zeigt ja dann selber den Superman-Punch, einen unglaublich hässlichen Superman-Punch, muss man an der Stelle mal sagen. Genauso wie der Spear, der später auch sehr hässlich gewesen ist. Aber er holt sich ja vorher noch von einem Fan aus der ersten Reihe so eine Fake Ulafala und macht dann damit quasi den Spear und auch die Geste von Roman Reigns, ne? Und beim Spear landet er aber dann in der Guillotine, ne? Also er springt quasi mit der Ulafala auf den Hals in die Guillotine, kontert das dann in einen Roller für eine 2, daraus gibt's den Anaconda Vice von CM Punk, das ist diese Konterphase quasi, die wir hier haben. Roman kontert das dann mit Kraft, indem er erstmal Punk einfach von unten ins Gesicht schlägt, was auch absolut kluger Konter für den Anaconda Vice ist, super, ehrlich gesagt. Ne, und drückt ihn dann sozusagen mit seiner Kraft direkt in die Guillotine. Punk befreit sich wieder mit Technik, mit so einer Art Handstand. Ja, ne, genau. Auch super schöne Sequenz. Da darf man auch nicht vergessen, der ist nicht mehr der Allerjüngste, der ist nicht mehr Anfang 30 oder so. Es soll dann den Sharpshooter geben. Roman kontert das wiederum mit den Upkicks. Auch das geil gesellt, ne? Punk, der dann die Upkicks kassiert und quasi ohnmächtig oder angenockt hier in die Guillotine zurückfällt und sich dann mit Ach und Krach noch befreien kann, indem er quasi in so eine Art Brücke geht und beide in so einen Pin-Versuch quasi stecken, der dann in allerletzter Sekunde bei einer 2 aufgebrochen wird. Also wirklich so, da hat kein Haar mehr dazwischen gepasst bei dem Nearfall. Ich fand das super. Und danach gab es die Double Clothesline und ich sag's nochmal, ich brauche nicht in jedem Match ein Double Clothesline, aber in so Momenten finde ich das geil, weil dann hast du auch erstmal als Zuschauer den Moment durchatmen, beide sit down, du kannst das noch verarbeiten, du kannst aber dich zugleich noch stärker in das Match hineinversetzen. Das haben die hier vom Tempo her, vom Pacing her sehr, sehr gut gemacht. Und auch dann so diese kleinen, weil du gerade gesagt hast, Punk, die Anspielungen und die Details, ne? Da gab es den Schlagabtausch und Punk, der dann den Headbutt zeigt gegen Roman Reigns und dann auch erstmal so, oh, und so nach dem Motto, die samoanischen Köpfe sind ja hart, das wissen wir ja, ne? Die sind härter als normale Köpfe. Und so, oh, das war keine gute Idee. Und dann kommt ein kleiner Twist mit dem Tape. Und da würde ich gerne deine Meinung. Okay.
Ich habe mir gedacht, was macht er jetzt genau da? Er hat so sein Tape, ja, seine Hand so aufgemacht und hat es so ein bisschen weggetan, also weggestoßen oder weggeworfen.
Weggeworfen, auf Roman hat es geworfen, jemand in
Brust. Genau, und der Ringrichter hat es dann aufgeschnappt und hat dann nicht mehr den Blick auf die beiden gehabt. Und dann kommt der Low Blow. Fantastisch. GTS.
Aber, Moment, aber ist das nicht ein Heel Move?
Ja, er versucht eben alles, den Kampf zu gewinnen. Er hat ja davor schon bemerkt, dass er nicht weiterkommt, ja, psychologisch gesehen. Er hat ja schon einiges versucht davor und er merkt so, hey, den kann ich nicht einfach so mal besiegen, ganz normal. Jetzt muss ich mal eine andere Facette von mir reinbringen, einen anderen Charakterzug von mir. Und jetzt greife ich ganz, ganz tief in die Trickkiste.
Ja,
das kam aus dem Nichts. Und das hat, ich weiß nicht, ob er es mal früher mal gemacht hat irgendwo. Aber das war ein ganz toller Move, fand ich. Und dann der Nearfall, ich glaube, da muss ich sagen, im ganzen Match war die Crowd die ganze Zeit dabei. Da war nicht einmal irgendwie Ruhe, sondern die ganze Zeit war dabei. Und dann kommt schon, glaube ich, der Big Elbow.
Ja.
Vom Macho Man Randy Savage Tribute. Es hat mir gefehlt, dass seine Arme so hochgetan haben. Das hat Punk schon öfters gemacht.
Ja, das hat er in der Vergangenheit auch häufiger gemacht. Ne? Dann geht's halt nochmal raus, dann hieft er hier wirklich Roman Reigns nochmal auf das Pult und dann gibt's. Ja. Ich habe die ganze Zeit da gesessen, so, Alter, mach das nicht. Du bist nicht mehr 30, du bist nicht mehr Mitte 30, dass du solche Dinger hier wegsteckst, mach das bitte nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass man es beim Tease belässt. Aber der Dive hat funktioniert. Er ist da vom Ringpfosten aus einmal bis zum Kommentatorenpult geflogen und die beiden sind hier mit ordentlich Karacho durch das Pult gegangen.
Was mir da immer so auffällt, also bei Roman hat ja davor den anderen Tisch so komplett sauber gemacht, ja, aufgeräumt.
Ja.
Und ich mache mir immer Sorgen eher, okay, Punk hat das nicht gemacht. Der Tisch steht ja, also da sind schon noch kleinere TV-Geräte und solche Sachen. Man kann sich da schon auch schnell verletzen. Und ich muss auch sagen, als er dann den Sprung gemacht hat, also Roman, da war die Kamera mal kurz nah, der hat schon ziemlich, war ziemlich laut, muss ich sagen, ja, vor Schmerzen. Ja. Und da habe ich mir schon Sorgen gemacht, hat sich jetzt einer von den beiden vielleicht verletzt oder nicht, weil man darf nicht vergessen, erstmal ist der Sprung heftig. Zweitens, Punk rutscht dann so ein bisschen auch richtig rein in ihn. Und das kann man halt nicht worken. Ja, das ist halt schwierig.
Das tut einfach
weh. Und mit dem ganzen Öligen, man rutscht ja dann auch noch ab. Oder wenn man schwitzt, muss nämlich das Öl sein. Und da habe ich so einmal von Roman so das Geräusch gehört, dass er da doch ziemlich aufgeschrien hat vor Schmerzen. Aber es ist ein harter Hund, das ist die Samoana, da muss man sich keine Sorgen machen. Da muss viel passieren, bis die sich verletzen, glaube ich.
Ja, außerdem, es sind Wrestler sind da ja auch eine eigene Sorte Mensch, muss man dazu sagen. Ne? Das gehört da tatsächlich auch dazu. Ich habe auch bei Punk speziell darauf geachtet, wie landet er. Ne? Also nicht nur, dass er weit landet er, sondern auch so Hüfte, Knie, Kante vom Tisch zum Beispiel. Ne? Da kann halt auch viel
und
kaputt
die
gehen.
Ringtreppe. So. Und die Ringtreppe war noch so in der Mitte. Ne? Also
ja,
da musste
ja,
schon genau exakt lang. Das war schon so ein bisschen alles sehr risikoreich, sag ich mal vorsichtig. Und beide sahen halt nach dem Bump auch ziemlich kaputt aus. Hank hat dann und hat ihn dann ja dann in den Ring wiedergebracht. Und dann kommen wir eigentlich zur Finish-Sequenz im Endeffekt.
Genau, dann gibt's den ersten GTS. Und dann passiert das, was wir jetzt in der Vergangenheit schon häufiger mal gesehen haben. Roman Reigns federt quasi aus dem GTS so ins Seil, taumelt dann zurück, Punk auf den Knien. Roman fällt wieder zurück. Das ist diese ähnliche Art, wie Punk auch den Titel schon mal gewonnen hat. Roman fällt ihm wieder auf die Schultern, Punk steht auf, hieft ihn quasi hoch und denkt sich, ah, jetzt gibt's den zweiten GTS und dann ist es vorbei.
Und?
Aber genau, und Punk kann dann nicht mehr. Punk ist so fertig, Blutverlust, der große Bump, der lange Kampf, das Alter, keine Ahnung.
Ja, das ist auch das Alter. Es ist das Alter.
Ja, aber das ist ja auch Teil der Geschichte, ne? Dass er halt nicht mehr der Jüngste ist. Das wäre einer der großen Vorwürfe von Roman Reigns gewesen, ne?
Er hat nicht mehr die Kraft.
Ja.
Das ist die Story. Das ist das Alter. Und deswegen bricht er dann zusammen und geht auf die Knie. Und der junge Löwe verpasst ihm dann den Spear. 1, 2, 3 und ist Champion.
Ja, es gab zwei Spears. Es gab erstmal den ersten Spear, dann gab es nochmal den zweiten Spear, nochmal mit Ansage sozusagen.
Stimmt. Ja,
zwei. Punk dann auch nochmal so verzweifelt ausholt sozusagen und das auch nochmal verkauft wie. Also er will noch, aber er kann quasi nicht mehr. Ne? Es ist noch, der Wille ist noch da, aber der Körper macht halt nicht mehr mit. Und Roman dann, der quasi mit Anlauf dann zweimal ins Seil geht und dann eben den Spear für die drei und das Ding dann hier durchbringt.
Das war der Taker-Spear, den er damals auch geholt hat. Zweimal in die Ringseile so.
Ja.
Wunderschön, wunderschön.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt Reigns ist wieder Champion, ist wieder on top of the mountain, wie man so schön sagt. Nach 2 Jahren hat er sich hier den Belt wieder zurückgeholt. Und es gab ja auch immer gerne Kritik an Roman Reigns. Aber hey, ganz im Ernst, ich fand diesen Main Event sehr, 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 sehr gut. War für mich auch das Match des Wochenendes. Dicht gefolgt von Rollins gegen Gunther, um das schon mal vorwegzunehmen. Toll erzählte Geschichte, intensiv geführt, hart geführt, risikoreich bisweilen. Wir hatten Blut mit dabei, Punk aus dem Mund und von der Stirn. Einen Roman Reigns, der hier seine Rolle sehr, sehr gut gespielt hat. Absolut würdiger Main Event für diese WrestleMania. Also ich weiß nicht, wie dein Fazit jetzt zu dem Main Event lautet.
Ähnlich, ähnlich. Also ich sehe das absolut ähnlich. Ich habe es ja auch schon gesagt, das ist für mich einer der größten WrestleMania Main Events aller Zeiten, definitiv. Weil eben alles perfekt funktioniert hat. Die Intensität da war. Es gab mehrere sehr gute Sequenzen. Und auch am Ende, dass Roman dann overgeht, beziehungsweise das Match gewinnt, ist hoch verdient. Und hat auch storyline-technisch Sinn gemacht einfach.
Ja.
Weil das war der Aufbau und Roman ist eben jetzt auch nach 2 Jahren, ich meine, er war jetzt auch 2 Jahre nicht Champion und ich fand jetzt auch in den letzten Wochen hat man doch wieder gesehen, wenn er da ist, er ist inzwischen in den Promos sehr stark. Er hat auch diese lange Regentschaft gehabt. Er ist erst zum 7. Mal Champion. Klar, er hat halt lange Regentschaften gehabt.
Ja, ja.
Aber es war sein 11. Main Event und ich finde, hier hat er auch gezeigt, dass er eben auch mit einem sehr erfahrenen Worker mithalten kann. Er ist ein großer Name, CM Punk ist ein großer Name. Das, was gestern wirklich alles überhaupt mit den beiden nicht funktioniert hat, war heute wirklich das Gegenteil. Es war alles super funktioniert. Ich glaube, das war der richtige Sieger. Die Crowd hat mitgejubelt und beide waren völlig durch nach dem Kampf. Es gab jetzt keine großen Handshakes oder sonst irgendwas, sondern man kann die Fehde fortführen. Roman Reigns hat bei der Postshow zwar ein bisschen Respekt an CM Punk verteilt, dass er da das Punk schon mithalten konnte. Aber im Endeffekt hat er halt jemanden gefunden, der besser und stärker ist als er und das hat alles Sinn gemacht. Und was wichtig ist, er hat auch angekündigt vor allem, dass er nicht nur ein Part-Timer ist, sondern dass das Part-Timer die Sache, die gefixt wird und dass er eben als regelmäßiger jetzt da sein wird. Und bin damit zufrieden. Ich finde, Roman Reigns verkörpert all das, was ein WWE-Superstar sein muss und sein sollte. Und es war absolut richtig, denke ich. Und ich muss sagen, ich habe diesen Main-Event extrem gefeiert. Das war für mich das Highlight. Und gerade insgesamt der zweite Abend war ein toller Pay-Per-View. Es war von Anfang bis Ende eigentlich ein WrestleMania-Event, Premium-Live-Event. Und da ziehe ich meinen Hut davor.
Ja, sehr, sehr guter Main-Event, den wir hier gesehen haben. Ich bin gespannt, ob Roman Reigns vor allem auch deswegen jetzt da ist, weil vielleicht ein CM Punk auch sich vielleicht erstmal eine Auszeit gönnt. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir den dann dauerhaft sehen. Wir haben es ja oft gehabt, dass wenn jemand einen Titel verliert, dass der dann erstmal für eine gewisse Zeit wieder aussetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das ein bisschen kompensieren möchte an der Stelle. Aber was soll man sagen? Es war ein geiler Main Event und ich glaube, damit können wir dann auch zum Fazit kommen. Du hast ja gerade eben schon vorweggenommen. Machen wir vielleicht erstmal hier den zweiten Tag von WrestleMania 42. Wir brauchen wieder eine Bananenwertung, 1 bis 8 Bananen, weil wir danach müssen wir noch über das Gesamtkunstwerk WrestleMania 42 sprechen.
Für mich, ich gehe jetzt mal kurz die Matchcard, oder willst du zuerst die Bananenbewertung machen?
Ich kann auch gerne anfangen. Für mich war Nacht 2 bedeutend stärker als Nacht 1. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz deutlich. Wir hatten keinen wirklichen Stinker auf der Card. Wir hatten mehrere erinnerungswürdige Geschichten. Für mich war der Main Event das absolut beste Match auf der Card. Gefolgt auf dem zweiten Platz. Das Leitermatch fand ich sehr unterhaltsam. Opener war jetzt ja kein richtiges Match, aber war eine absolut wichtige Fackelübergabe mit dem Moment des Sieges von Obafemi und dem wahrscheinlich noch größeren Moment des Abschieds von Brock Lesnar. Trick Williams gegen Sami Zayn finde ich in der Position okay. Finn Bálor gegen Dominic Mysterio fand ich auch in Ordnung und Rhea Ripley und Jade Cargill war überraschend gut. Das wäre sogar für mich tatsächlich, glaube ich, auf Platz 3 der Matches hier gewesen, wenn ich so durchgehe. 3 oder 4. Ich gebe dem Ding hier insgesamt eine 5,5. Ich fand, das war eine launige WrestleMania. Was halt eben nach wie vor ein Problem ist, ist die Art und Weise, wie die Show strukturiert gewesen ist. Das ist nun mal ein legitimer Kritikpunkt in meinen Augen. Was ich wiederum der Show hier zugutehalten möchte, ist die bessere Crowd insgesamt. Wir hatten viel, viel bessere Stimmung. Wir hatten WrestleMania-Stimmung. Die Leute haben mitgechantet, die haben auch mal mitgesungen. Da waren mehr mit dabei. Dadurch hattest du auch eine bessere Atmosphäre hier insgesamt. Aber ich gebe dem Ding eine 5,5. Ich fand, das war ein guter Kampfabend mit nach wie vor viel zu vielen Pausen und viel zu viel Commercials und allem möglichen anderen Kram dazwischen. Jetzt bist du dran.
Ich sehe es ähnlich. Also ich würde dem auch ganz eine 5,5 geben. 6 wäre ein bisschen zu viel. Aber ich denke, der Main Event ist, es gab kein einziges Match, das enttäuschend war, sondern alle Matches haben eigentlich geliefert. Und klar kann man sagen, das eine war ein Tick zu kurz, das eine war ein Tick vielleicht wenig vom Aufbau her, hätte mehr hergegeben oder hätte man anders produzieren sollen. Aber ich finde, der Main Event hat halt schon vieles auch gerettet dann. Vor allem war die Crowd den ganzen Abend über eigentlich fast präsent. Im Vergleich zu gestern überhaupt nicht. Und es ist auch so, wenn ich jetzt für mich zurückdenke, was werde ich zurückschauen? Was kann ich Leuten empfehlen? Lesnar ist eine Fackelübergabe, das ist ein besonderer Moment, ja. Trick Williams, sein erster großer Auftritt, glaube ich. Dann das Ladder-Match, das auch spektakuläre Moves hatte. Und dann noch dieser Main-Event. Ich glaube, das reicht für eine 5,5. Und natürlich muss man sich mit den Neuerungen und mit den neuen Strömungen und Einflüssen sich langsam auch gewöhnen, vermutlich. Das ist die Richtung, in die es geht.
Oder meine abfinden, entschuldige.
Abfinden, ja. Ich meine, es gibt keine Backstage-Segmente, es gibt keine Promos, es gibt keine Interviews, Live-Interviews, es gibt nichts, es gibt nur Werbung. Es ist leider Commercial Mania, aber trotzdem hat der Event, finde ich, heute abgeliefert und deswegen 5,5 Bananen. Ich weiß nicht, ob wir beide bewerten, beide Abende.
Ja.
Wenn man beide zusammennimmt, dann muss man eben sagen, dass eben natürlich der erste Abend sich eher, und das haben wir gestern schon gesagt, eher wie sich eine Weekly-Show angefühlt hat und wirklich extrem schwach war, wenn man jetzt mit das heute vergleicht. Der Main Event gestern hat in vielen Bereichen überhaupt keinen Sinn gemacht. Vom Storytelling, was sie erzählen wollten, von den ganzen Wendungen und von dem ganzen komischen Aufbau. Heute haben wir genau das Gegenteil gesehen, wo alles einen Sinn gemacht hat, wo beide Charaktere an der Fehde gewachsen sind. Und wo wir es begleitet haben, das war für mich der wahre Main Event. Und ich muss auch sagen, gestern war schon wirklich sehr, sehr enttäuschend. Schon eine der schwächsten WrestleManias, an dem ich in den letzten Jahren erinnern kann.
Ja, geht mir genauso. Also Nacht 1 natürlich als absolute Spitze. Gunther gegen Seth Rollins war ein tolles Match. Dem will ich auch gar nichts wegnehmen. Das ist ein herausragendes Match gewesen. Jacob Fatu gegen Drew McIntyre war in Ordnung. Aber habe ich auch mehr von erwartet. Alles andere war entweder viel zu kurz und dadurch belanglos oder es war einfach per se belanglos. Wie der Opener, der eigentlich eher so ein viraler Moment gewesen ist. Bei Nacht 2 wiederum war das eine kohärent erzählte Card insgesamt. Da war jedes Match, hatte seine Position richtig, hatte seinen Moment richtig, hatte seine Story auf eine gewisse Art und Weise richtig und da hat einfach sehr, sehr vieles funktioniert. Ich glaube, was wir hier abschließend sagen müssen, ist, dass wir natürlich die Gesamtproduktion vielleicht auch da so ein bisschen mit berücksichtigen müssen, ne? Also im Sinne von, was du gerade gesagt hast, ne? Viel Werbung, viel Downtime einfach, viel Wartezeiten dazwischen, vielleicht auch teilweise überproduziert, all das, was wir da haben, ne? Was die Entrances angeht, vielleicht zu lang, vielleicht zu groß, vielleicht zu wenig auf den Punkt. Das sind, glaube ich, einige Punkte, da werden wir auch in den kommenden Wochen, Monaten und wahrscheinlich Jahren noch drüber sprechen, wie sich das Produkt verändert hat und wie sich das entwickelt hat. Weil ich glaube, so in der krassen Darstellung, wie wir es jetzt haben, haben wir es, glaube ich, nicht erwartet. Wir hatten immer viel Werbung, aber hier bei dieser WrestleMania ist es wirklich einem nochmal verstärkt ins Gesicht gesprungen, wie sehr sich das alles verändert hat, oder?
Absolut. Und ich meine, es war nach jedem Match.
Ja.
Wir hatten nach jedem Match irgendeine Werbung und ich glaube, dass früher waren es auch eher Werbungen der WWE-Produktionen, also eigene Sachen. Oder es waren Segmente manchmal dann auch, ne? Und das ist ja diesmal jetzt nicht mehr der Fall. Und es findet eine leichte Entfremdung zwischen der Fanbasis und der WWE gerade statt. Das muss man einfach sehen. WrestleMania war immer so ein Safe Haven und ich habe das Gefühl, jetzt nehmen die Fans das halt deutlich stärker wahr, diese Veränderungen. Und man hat auch, hatte ich auch vorab besprochen, auch Paul Levesque hat man an diesem Wochenende überhaupt nicht gesehen. Die letzten zwei WrestleManias haben sich nur um ihn gedreht, wie toll seine Ära ist. Normalerweise hypt er ja auch alles davor und diesmal hat man gar nichts gehört. Er war nur bei der Hall of Fame kurz sichtbar. Und insgesamt gibt's halt eine Dynamik, die, glaube ich, vielen Fans nicht gefällt. Es fängt von den Ticketpreisen an bis diese ganzen Influencer. Und man fragt sich halt, ist das der, man hinterfragt halt sehr vieles und sieht auch vieles sehr kritisch einfach inzwischen. Und ich habe das Gefühl, und das hast du ja auch, dass wahrscheinlich dieses Produkt so weitergehen wird. Es ist halt, es wurde schon öfters mal der Turbokapitalismus gesagt, man versucht halt alles wirklich mit jeder Kleinigkeit Geld zu machen. Mir ist so eine Kleinigkeit aufgefallen, manchmal, wenn die Leute Entrance gemacht haben, bei den Kindern von Nick Khan haben sie mal abgeklatscht, einige Performer, bei den auf der anderen Seite natürlich nicht. Das sind alles so, es ist ja nicht schlimm. Ich freue mich ja genauso auch für die. Ne? Es sind aber alles so Entwicklungen, wo man sagt, das Produkt ist halt nicht mehr ein Familienunternehmen, sondern es gehört halt jetzt einem großen Konzern, das im Endeffekt damit nur Cash machen möchte. Und die haben mit der Fanbasis, mit der Historie von Pro Wrestling wenig zu tun. Die wollen auch damit nichts zu tun haben. Die denken, man kann einfach ein paar Leute von außen herholen, die in Storylines einbauen, die machen ein paar Moves und dann verkaufen wir eben noch ein paar mehr Sachen. Und das ist eben nicht Pro Wrestling, das ist nicht Sports Entertainment und das sollte auch nicht WrestleMania sein. Von allem etwas weniger und ein bisschen mehr Matchzeiten, weil das ist ja immer noch der Kern, es geht um Wrestling. Und davon haben wir leider ein bisschen zu wenig gesehen. Wir haben einen klaren Rückschritt bei der Female Division. Fast alle Matches waren unter 10 Minuten oder 11 Minuten. Das ist nicht die Women's Revolution, von der man sich bei der Hall of Fame noch feiern lassen hat, eine Rednerin dort. Und früher hat man sich beschwert, es sei alles der Wild Wild West und jetzt hätte das Produkt ein Herz und eine Seele. Ich finde, genau das hat dieses Produkt aktuell nicht. Es hat überhaupt keine Seele. Und es ist weit, weit weg von der Fanbasis. Und man muss sich diese Entwicklung hinterfragen. Wir werden das tun. Ich habe leider die Befürchtung, dass die WWE das nicht mehr tut.
Gut gesagt, dem kann ich gar nicht mehr was Großes hinzufügen, außer natürlich der Aufruf an euch, liebe Leute. Schreibt uns da gern, wie euer Eindruck von WrestleMania ist. Ist der genauso kritisch, gerade auch zu der Entwicklung von WWE und TKO, wie das hier bei uns der Fall ist? Wir haben euch die Shows selber gefallen, weil wir haben auch gemerkt, es gibt auch einige, die sagen, ich fand das trotzdem cool und ich habe Spaß an der Show gehabt. Und da sage ich auch nochmal, ey, more power to you, ne? Also, wenn ihr da Spaß dran habt, wenn ihr die Charaktere mögt, wenn ihr die Matches in der Form mögt, wenn ihr da Freude dran habt, alles vollkommen okay, ne? Wir wollen euch da nicht den Spaß am Wrestling, an WWE, whatever, verderben. Unsere Aufgabe ist aber hier eben, das Ganze auch zu analysieren, das Ganze kritisch zu betrachten und auch die Hintergründe zu beleuchten. Das ist eine Aufgabe, die wir uns ja hier bei Headlock auch groß auf die Flagge geschrieben haben. Ansonsten wäre das nicht der Anspruch an unser Format hier. So, aber ich glaube, damit sind wir dann auch ganz gut durch. Saladin, dein erstes WrestleMania-Wochenende hier bei Headlock. Wie war es für dich? Stressig?
Nicht wirklich, Olaf. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Klar, dass man während den Matches dann noch so Notizen macht, das war so eine Neuerung. Und was mir mal auffällt, ne? Aber ansonsten, mir hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich gerne mit Pro Wrestling und auch gerne bei Headlock bin und einfach WrestleMania auch einfach ein schöner Moment ist, glaube ich, wenn man WrestleMania seine Gedanken teilen kann. Und ich fand gerade so den ersten Abend, wir haben ja das Match dann doch sehr auseinandergenommen. Und so tief in die Materie zu gehen, mir macht das Spaß, weil das hat auch einen journalistischen Anspruch. Und ich finde, das macht einfach Spaß, sich da auch auszutauschen. Ich weiß, wie es dir ging.
Ja, das war ja immer der Approach für Headlock, ne? Und ich bin froh, dass du dabei bist, dass du hier deine Ansichten geliefert hast, deine Meinung geliefert hast, weil auch Headlock lebt natürlich von den Meinungen seiner Podcaster und von den Ansichten und den Insights, die da eben auch mit reinkommen. Ich glaube, du bringst ja auch wirklich noch eine neue Facette mit in das ganze Projekt mit rein. Ich danke dir auf jeden Fall auch hier an der Stelle schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man sich am Tag drauf eine 3,5-Stunden-Show reinschraubt und dann auch am Montag, also sowohl den Sonntag opfert, als auch den Montag opfert. Und da sage ich auch schon mal Dankeschön an der Stelle. Und auch an euch da draußen, lasst dem Saladin mal ein bisschen Liebe da.
Danke dir. Und danke an das Headlock Universe.
Genau. Und wir sind dann an der Stelle durch. Ja, wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Da werde ich dann auch mal mit dem Kai sprechen. Mal hören, was der nämlich zu WrestleMania sagt und mal hören, was so da seine Eindrücke sind. Und da werden wir uns dann nochmal mit beschäftigen. Und das gibt's natürlich dann am Sonntag im Wochenend-Podcast. Dazwischen haben wir noch das Magazin. Da sind, glaube ich, Shaggy und Markus Gronemann, glaube ich, zugegen, also für Supporter. Und dann geht's auch schon wieder im gewohnten Tonus weiter, weil wir können sagen, jetzt Richtung Mai haben wir sehr viel WWE. Ne? Da haben wir Saturday Night's Main Event, wir haben Backlash, wir haben Clash in Italy. Ich überlege auch, ob wir zu Clash in Italy mal wieder so ein Live-Watch-Along machen können. Schreibt uns da natürlich auch gerne. Und ansonsten würde ich sagen, an der Stelle, das war unsere WrestleMania-Berichterstattung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir hören uns ansonsten hier beim nächsten Mal wieder. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.